Einer, der immer wieder gute, sehr gute und ab und an auch richtig riskante Ideen hat und hatte, ist Psychologe, Autor, Moderator und Podcaster Lukas Klaschinski. Er probiert gern extreme Sportarten und hat dadurch einen durchtrainierten Körper. Dem verdankt er auch sein Leben, denn mehrere vermeintlich gute Ideen bringen ihn zum Physiotherapeuten, Chiropraktiker und eine dieser Ideen beschert ihm sogar eine Art Nahtoderfahrung. Dass er das überlebt hat, wirkt auf die Ärzte damals fast wie ein Wunder. Falls diese Folge etwas Unerwartetes mit euch macht, stecken wir euch vorsorglich mal die Nummer gegen Kummer in die Shownotes.
Wenn du nicht die ganze Palette fühlst, dann brauchst du irgendwas Starkes, um überhaupt dich lebendig zu fühlen. Ne? Und für mich war es sehr, sehr lange Adrenalin. Im Krankenwagen noch sind mir so die Tränen runtergelaufen aus meinem Gesicht und ich habe einfach so eine ultra tiefe Dankbarkeit in mir gespürt, dass ich das überlebt habe, aus unerklärlichen Gründen. Weil das machen Gefühle. In dem Moment, wo du offen bist, fließen die durch dich durch, die dominieren dich dann nicht, dann bist du der wirkliche Jedi-Ritter.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Da sind wir! Da ist das Ding.
Das
hier sind sie. Alle sehr überrascht. Hi.
Was macht ihr denn hier?
Oh, ihr seht aber toll aus.
Wir sind alle so anders heute oder andersartig gestylt.
Andersartig?
Findet ihr nicht, Roman in bunt und mit Las Vegas auf der Brust, du als Trucker verkleidet, was ich sehr begrüße. Und wie sehe ich denn eigentlich aus?
Du siehst hot aus.
Ja, hot.
Aber ist das Jeans?
Ist das Jeans? Das ist ein Jeanskleid. Wie kurz, wie lang, müsst ihr euch jetzt denken.
Ich enthalte mich.
Dann würde ich sagen, jetzt ist mal Zeit für eine Vorstellung. Bevor wir jetzt hier schon so reingehen. Wir fangen einfach mal mit dem Mann an. Wir sind anders, wir sind modern, wir sind die wahren Feministen. Deswegen fangen wir an mit Roman Lemke, der Mann im bunten Shirt.
Einen wunderschönen guten Abend. Roman Lemke, 21 Jahre gefährliche Konsummuster.
Nein.
Host des Podcasts Sucht und Ordnung. Seit 5 Jahren Präventionsarbeit tätig. Horst. Genau. Und Privileg, dass ich hier sein darf. 4. Staffel GJH. Ich freue mich, mit meinen anderen beiden Erfahrungsexperten heute hier mit euch am Abend Spaß haben zu dürfen.
Oh, das klingt alles wieder komplett wild hier.
Es klingt schmutzig. Es klingt ein bisschen schmutzig, aber das kann es auch werden. Also, die Dame in dem hoffentlich lang genug Jeanskleid.
Who knows?
Ist
Nina Werker, die Herrin am Tisch. Domina seit mehr als einer Dekade. Und das ist mein Expertengebiet. Die Szene, das Rotlicht, Fetische. Und da nehme ich euch immer gerne mit, was es so Neues gibt und auch, was ich schon so erlebt habe. Ja, ich lasse mich gerne Sachen fragen und beantworte diese Fragen stets ehrlich und ungeschönt.
Ich bin Schatzemilian Morlux. Meines Zeichens Ex-Krimineller, Ex-Häftling, ganz viele Ex dabei. Hab auch tatsächlich sehr viel konsumiert, was ich heute anders machen würde. Also keine Konsumkompetenz gehabt als Jugendlicher. Wirklich ein jugendlicher Intensivtäter sogar gewesen, super viel Straftaten begangen. Mit 21 ins Gefängnis gekommen und erst mit 31 wieder raus. Wisst ihr was? Ich glaube, ich bin diese Woche genauso lange draußen, wie ich drin war.
Wie du drin warst. Wow.
So insgesamt so, ne? Weil ich war ja 9 Jahre, 8 Monate, aber ich war ja davor schon mal Jugendarrest und so. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann glaube ich, bin ich genau jetzt so lange frei, wie ich damals eingesperrt war.
Hat man dann automatisch eigentlich, wenn ich direkt mal eine Frage an dich raushauen darf, so eine Zeitmacke, wenn man so lange gesessen hat, dass man ja im Bau quasi die ganze Zeit zählt, wann komme ich raus. Überträgt sich das auch in die Gegenwart, wenn man wieder frei ist, dass man auch dann immer drüber nachdenkt, wie lange bin ich denn schon frei? Oder?
Das ist jetzt bei mir nicht, das habe ich nicht gemacht, aber im Gefängnis gewöhnst du dir was an, was andere Menschen im besten Fall nicht tun. Und zwar rechnest du Zeit tatsächlich rückwärts. Also wer freut sich denn, außer man wartet gerade aufs Gehalt oder auf Weihnachten oder so, dass wirklich, ein Tag weg, ein Monat weg, ja, nur ein Monat und so. Und das ist ja in Haft, wenn du diese Zahl hast, ich hatte 13 Jahre insgesamt, dann geht's direkt los so irgendwie, oh ja, eine Woche weniger, ein Monat weniger, geil, ein Jahr weniger. Und so funktionieren dann auch die Geburtstage. Du denkst ja nicht, oh ja, ein Jahr älter, sondern ja, ein Jahr weniger.
Als ich früher Harz bekommen habe, war das genauso. Ab Tag 5. hast du angefangen, rückwärts zu zählen.
Ist natürlich eine extrem ungesunde Art, sein Leben zu leben, weil wir sollten unser Leben nicht wegwünschen, so, ne? In großen Schritten. Das ist ein bisschen ungesund. Hat eine Weile gedauert, auch ja, bis ich das wieder weg hatte und mich irgendwie so freuen konnte, so. Wenn ich mal mehr Zeit habe. Na, du freust dich ja auch, du hast dich ja auch dort so gefreut, wenn der Tag rum war.
Ja.
So dieses, ey, einfach einen Tag weniger und du hakst die so ab und vergisst oder versuchst zu vergessen, dass diese Zeit, die du abhakst, deine Lebenszeit ist. Ja. Was natürlich halt richtig kacke eigentlich ist, dass du die so wegholst.
Verschwenden willst eigentlich, ja, ne? Ja, einfach weg. Ablaufen lassen möchtest. Ja, das können, glaube ich, auch Leute ohne Hafterfahrung nachempfinden, die beispielsweise in einer sehr schwierigen Phase sind und einer vielleicht absehbar, aber trotzdem schwierigen Phase oder in einer Depression, wo man einfach ja, jeden Tag irgendwie nur durchhält.
Schon mal eine stressige Session gehabt, wo du gedacht hast, oh Gott, 120 Minuten, noch 119.
Ja, also daran merkt man wirklich, wenn eine Session nicht so für mich schön ist, wenn man überhaupt anfängt, auf die Uhr zu gucken.
Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, okay.
Das ist wirklich ein schlechtes Zeichen. Aber okay. Kommt nicht so oft vor.
Jetzt holen wir mal den Gast. Also der Gast darf jetzt hier sich dazuschalten. Ja, da ist er. Nein,
Hallöle.
Hallo.
Ey, eine der schönsten Stimmen in der deutschen Podcast-Landschaft. Oh Gott, Lukas Klaschinski. Hi.
Hallo. Da muss ich auch so reden.
Ja, ich musste die ganze Folge so reden.
Ja, okay.
Ich habe das Recht, dich jetzt so ein bisschen vorzustellen. Jetzt habe ich zwar schon so viel gequatscht, aber du kennst mich ja, jetzt geht's noch ein bisschen weiter.
Du kennst mich auch am längsten von allen.
Ich kenne dich am längsten von allen, länger als alle anderen. Also, das ist natürlich Lukas Klaschinski. Der macht wirklich viele verschiedene Sachen. Radiomoderator, Werbefilmregisseur gewesen, Psychologie hatten. Du hast einen Master in Psychologie. Du hast das abgeschlossen, das Ding.
Ich bin richtiger Psychologe, ja.
Ein richtiger Psychologe.
Toll. Also, falls ihr irgendein Thema habt, fragt mich.
Ja, oh, da bist du hier genau richtig. Wir sind die kleinste Therapiegruppe Deutschlands, so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Also hier wirst du dich sehr wohlfühlen. Ich habe dich ja kennengelernt als Gründer der wunderbaren Auf-die-Ohren-Firma in Berlin. Da nehme ich nämlich meine Podcasts auf, den Pollux-Podcast für Podimo und so, nehme ich bei dir auf, seit so vielen Jahren. Und du hast natürlich einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts, nämlich Beste Freundinnen, zusammen mit Timo Neitzel.
Ja.
Reichweitenstark, über 1 Million Hörer habt ihr teilweise, verdammt nochmal.
Ja, geht ab, auf jeden Fall. Mit Steffi Stahl mache ich auch noch einen, so bin ich eben, der geht auch gut los.
Steffi Stahl kennen hier, glaube ich, auch alle. Die können wir vielleicht auch mal einladen. Das Kind in dir muss
Heimat finden. Das
muss Heimat finden, ne?
Kind in dir muss Heimat finden. Glaube ich, für ganz viele Menschen bahnbrechende neue Ideen drin gehabt, die auch die Leute wirklich umsetzen konnten. Das ist ja immer in der Psychologie so ein bisschen, wenn was Neues kommt, womit die Leute wirklich was anfangen können, dann hat es einen Impact.
Wollen wir ganz kurz über, also nur einen Zeitsatz zum inneren Kind sagen? Lukas, kannst du das als Psychologe vielleicht am besten machen?
Ja, also wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern häufig durch die Brille der Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wenn wir besonders schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, dann haben wir manchmal so ein bisschen verdrehtes Bild auf die Welt und es bringt was, dahin zurückzugehen und dieses Kind, was dort vielleicht in der Ecke gelassen wurde, sinnbildlich, in den Arm zu nehmen, zu befrieden und diesen Teil in sich in Heilung zu bringen. Und das ist eigentlich innere Kindarbeit. Steffi spricht da vom Schatten- und Sonnenkind, ne? Das Sonnenkind hat so die guten, positiven Anteile und das Schattenkind hat so die Anteile, die irgendwie in die Ecke gestellt wurden. Und das zu sehen, anzuerkennen, in den Arm zu nehmen, weil das haben wir uns ja eigentlich als Kind gewünscht. Darum geht's eigentlich in der inneren Kindarbeit.
Ich habe die ganze Ernsthaftigkeit dahinter tatsächlich zum ersten Mal wirklich gespürt, als ich in die Richtung mal so ein paar Anspielungen gemacht habe einem Freund gegenüber, von dem ich weiß, dass er eine sehr, 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 sehr schreckliche Vergangenheit hat. Bilderbuch schrecklich. Und ich habe da so ein bisschen so, hey Mann, ne, vielleicht wäre das mal was, dass du dich damit nochmal auseinandersetzt. Und dann hat der auf eine Art feindselig reagiert, wo ich erst mal gesehen habe, wie, im Sinne, er hat sein eigenes Kind verflucht, also sein eigenes inneres Kind verflucht, im Sinne von, dieser Feigling hat mich damals sitzen lassen und so und der hat kein Verständnis verdient, so auf der Basis. Und da war ich so, opa. Da habe ich mal gemerkt, okay, das ist auch nichts, was man einfach so zwischen Tür und Angel mal irgendwie so drüber quatscht, sondern das tatsächlich auch ein gewisses Setting erfordert, ne?
Ja, und vor allem, das erlebst du viel, viel häufiger bei Männern aufgrund der Sozialisierung, dass sie ganz häufig Wut und Zorn über die ganze Verletzlichkeit ihrer Vergangenheit rüberdeckeln und dann eben in ganz vielen Situationen mit Wut und Zorn reagieren, weil das so ein krasser, perfekter Abwehrmechanismus ist. Du fühlst dich stark, du fühlst dich nicht mehr ohnmächtig. Und wenn du dir die Gefängnisse anguckst in Deutschland, ne, 94%, glaube ich, der Inhaftierten sind Männer.
Also 80.000 Haftplätze gegenüber 4.000 Haftplätzen, die natürlich jetzt nicht voll sind, aber auch das Setting ist so gedacht, ja.
Ja, also das musst du dir mal reinziehen, die Statistik alleine. Da gibt es noch andere Gründe für, aber ein großer Grund ist, dass Männer anders mit ihren Gefühlen umgehen und anders deckeln und häufiger in Wut und Zorn geraten und in Aggression.
Und jetzt hast du mir wunderbar aufgemacht, dass ich das nächste zeigen kann, was nämlich bei dir gerade ist. Fühl dich ganz. Es ist dein aktuelles Buch, das du gerade draußen hast. Und es ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Du hast mir eine Widmung reingeschrieben, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Die ist nämlich sehr persönlich. Da geht es um unsere gemeinsame Nacht in Saint-Tropez damals. Darüber werden wir jetzt mal nicht reden. Aber ich meine, es steht ja drauf. Fühl dich ganz. Und ich glaube, es ist ja, also jetzt nicht zu viel verraten, wenn es darum geht, diese Gefühlspalette, die wir haben, zuzulassen und nicht nur zum Beispiel uns auf die Feel-Good-Seite zu konzentrieren und zu sagen, hey, ich möchte eigentlich nichts Negatives haben, ich möchte, dass alles toll ist, ich möchte, dass alles mir Spaß macht und sobald ich mal Trauer oder Wut oder ja irgendwas anderes empfinde, drücke ich es weg, oder?
100%. Also ich sag, wir gewinnen im Leben, wenn wir gefühlsbereit sind. Das heißt, alle Gefühle, die da sind, fühlen und wahrnehmen. Ne? Und jeder in seiner eigenen Historie kennt das, dass man eigentlich gar keinen Bock hat auf die unangenehmen Gefühle. Ne? Wir haben keinen Bock auf Einsamkeit, wir haben keinen Bock auf Scham, wir haben keinen Bock auf Angst, Traurigkeit. Und besonders häufiger Männer haben gerade mit diesen schwachen Gefühlen ein Problem, schieben die weg und wollen die nicht dalassen. Aber jedes Gefühl gibt uns eine Information über die Situation, in der wir gerade sind. Und verbindet uns eigentlich mit dem Leben. Manchmal, und da müssen wir dann unterscheiden lernen, das ist eine Information aus der Vergangenheit, ne? Weil manchmal kommen Gefühle auf in Situationen, die ultra stark sind und wir denken so im Nachhinein so, das passt gar nicht so richtig zu der Situation. Wie dein Kumpel so krass reagiert hat, als du ihn auf seine Vergangenheit angesprochen hast. Ne? Hier ist er im Sicheren und eigentlich passt das nicht so richtig. Aber die ganze Emotion von damals ist noch in ihm drin und ist dann ausgelöst worden. Und in dem Moment, wo wir das auch unterscheiden lernen, können wir viel besser in der Welt navigieren und wir fühlen uns viel lebendiger und angebunden, weil das Leben besteht einfach aus Kontrasten. Und klar, wir haben alle Bock irgendwie auf die angenehmen Gefühle wie Glück, ne? Aber kennt ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, wann wart ihr das letzte Mal so glücklich, so dass ihr das gespürt habt? Sagt mal.
Boah. Heute. Man muss dazu sagen, ich arbeite ja daran konsequent so. Und weil ich von dem Punkt komme, an dem ich das gar nicht mehr fühlen konnte. Und deswegen heute. Also ich habe so kleine Dinge, wo ich mich immer dran hochziehe. Zum Beispiel sind es meine Hunde. Kleines Gassi gehen. Also da laufe ich und danke nur in alle Richtungen die ganze Zeit. Grüß die Vögel, küss die Bäume und freue mich und bin sehr, sehr glücklich.
Ja.
Nina?
Also ich empfinde so ein Grundglück, einfach weil ich ein schönes Zuhause habe und auch mit meinem Hund super happy bin. Und deswegen stehe ich auch schon immer sehr glücklich auf, weil ich so viel mehr habe, als ich jemals erträumt hätte. Aber das ist so ein bisschen auch das, was Maximilian eben angesprochen hat. Ich komme manchmal nicht in dieses, ich fühle das jetzt gerade alles. Ich muss mich aktiv dazu aufmuntern. Und ich habe das Gefühl, ich bräuchte jetzt eigentlich mal wieder so ein richtiges Hoch. So wie damals, als ich meine Rolex gekauft habe. Oder damals, als ich Caesar, meinen Hund, abgeholt habe. Oder wenn ich auf der Bühne bin tatsächlich, als ich mit dir in München war, Max, so, da habe ich so ein richtiges Hoch, weil das ist für mich so ein toller Adrenalinkick. Und dann bin ich super glücklich. Mhm. Aber tatsächlich fällt mir heute kein Moment ein, wo ich so dachte, boah, jetzt bin ich gerade super glücklich. Aber vielleicht im Laufe des Abends noch.
Spannend.
Und Roman?
Also ich bin in den letzten 5 Jahren immer glücklicher geworden, seitdem ich Glück intrinsisch spüren darf und bedingungslose Liebe spüren darf. Das durfte ich schon ein bisschen länger, aber ich habe ja mir ganz viele Gefühle immer extern zugeführt. Und seit ich mich um mich kümmere mit Selbstfürsorge, mit nicht mehr ganz so beschissenem Verhaltensmustern, Essmustern, Konsummustern, seitdem wächst mein Glückspegel permanent. Und auch wenn ich mich mit negativ konnotierten Gefühlen auseinandersetze und das reflektiere, wo das herkommt. Aber es hat eine ganze, ganze Menge Arbeit gebraucht. Mhm. Und ich bin auch noch lange nicht am Ende. Das, also man ist ja nie am Ende ja. im Leben.
Ja, Roman, spannend, was du sagst. Also das, was du beschreibst, würde ich in die Kategorie Zufriedenheit packen, dass so eine Art warmes Gefühl angeht, wo man merkt, das begleitet einen im Leben, ne? Und das ist irgendwie da und das war vielleicht früher nicht so da. Und wenn du willst, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was über Substanzmissbrauch. Ich finde, das ist eine super, super spannende Sache, so aus der psychologischen Perspektive. Aber zum Thema Glück. Jeder empfindet natürlich in irgendwelchen Momenten Glück, aber es ist nicht eigentlich, was wir so richtig krass erzeugen können und für immer festhalten können. Mhm. Es kommt manchmal und wir können uns ein bisschen bewusst darauf fokussieren, aber wir können jetzt nicht sagen, heute sind wir den ganzen Tag glücklich. Also wir denken immer, Glück ist ein Zustand, den wir in irgendeiner Weise erzeugen können, aber es ist nicht so. Es ist wie jedes andere Gefühl auch. Es kommt und geht. Und das ist auch das Geschenk irgendwie da dran. Und es ist nichts verkehrt mit uns, wenn wir nicht glücklich sind. Mhm. Wie erstmal nichts mit uns verkehrt ist, wenn wir gerade mal traurig sind oder wenn wir gerade uns einsam fühlen oder Angst haben. Und das finde ich immer das Wichtige, dass wir Glück behandeln wie jedes andere Gefühl. Zufriedenheit, das finde ich, ist was, was wir alle anstreben können und dürfen. So. Und dann auch gucken, was sorgt für Zufriedenheit im Leben. Ne? Drei Hauptkomponenten wurden in der größten Langzeitstudie der Welt rausgefiltert. Was meint ihr, was sind die drei Hauptkomponenten, wenn ihr so auf euer Leben guckt?
Gesundheit, Geld, Familie.
Roli, Hunde, das ist Familie, ne?
Also ja. Meine Hunde. Ja. Und also wirklich halt, also Beziehungen, Finanzen und Gesundheit, hätte ich gesagt.
Also ich glaube, ich würde Finanzen zum Aspekt Sicherheit packen. Mhm. Also Sicherheit, Menschen bzw. Kontakte. Muss jetzt nicht die Familie unbedingt zwangsläufig sein. Und ja, Essen und so gehört eigentlich auch zur Sicherheit. Ich habe nur zwei.
Okay. Ich physische auch, und psychische Gesundheit, was sorgt dafür, Roman?
Achso, ja.
Selbstfürsorge ist ein Riesending, warum ich zufriedener bin, weil ich mich um mich kümmere, weil ich mich irgendwann beschlossen habe, ich kümmere mich auch um den kleinen Roman. Mhm. Und das macht mich sehr zufrieden. Bedingungslose Liebe in meiner Partnerschaft, aber auch zu mir selbst, auch wenn ich Fehler mache. Und für Zufriedenheit, ja, also ich meine, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Je öfter man sich das vor Augen hält und je dankbarer man dessen ist. Also im Elfenbeinturm weint es sich immer leicht, aber man kann schon sehr zufrieden sein, in Deutschland leben zu dürfen. Ja, also Sicherheit, Liebe, Gesundheit, würde ich sagen. Und natürlich auch ein bisschen finanziell. Aber meine glücklichsten Zeiten hatte ich, als ich komplett broke war.
Krass, das ist spannend.
Ich würde gerne mal wissen, wie es beim Lukas war. War der Lukas das letzte Mal glücklich?
Ja, ich war tatsächlich, ein bisschen komische Story vielleicht. Ich war gestern in Düsseldorf, da habe ich über psychische Gesundheit im Unternehmen geredet. Mache ich sehr selten, so in Unternehmen fahren und da so Keynotes halten, aber es war so eine Crew, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und es war ein richtig schönes Gespräch. Und nach dem Gespräch bin ich so mit meinem kleinen Klappfahrrad durch Düsseldorf, durch die Kühe gefahren und habe vorm Hotel gesessen. Und da war Musik auf dem Platz. Und dann kam ein Obdachloser zu mir an. Und der war in so einem relativ feinen Hemd, aber man hat es an den Händen gesehen. Und man hat es auch so ein bisschen gerochen. Aber es war so ein Typ, so, wo ich dachte, so, wow, ey, wenn ich nicht genau hingucken würde, würde ich es wahrscheinlich nicht merken. Und er hat mich nach Geld gefragt und ich, immer wenn ich weggehe, habe ich mein Handy und ich packe Scheine in die Hülle. Das heißt, ich habe nie Kleingeld dabei. Und dann war so die Frage...
500, nur 500.
Nur, ja, klar. Genau, nur alle die großen, an diesem Tisch haben immer nur 500.
Nur 500. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, weißt
du? Und dann habe ich ihm halt einen Schein gegeben. Es war so ein kurzer Moment, wo du gemerkt hast, dass es ihn bewegt hat in den Augen. Ne? Und dann hat sich so ein Gespräch daraus entwickelt und ich finde es so unhöflich zu fragen, hey, wie bist du da gelandet? Ich habe ihn erstmal gefragt, wie ging es dir heute am Tag? Und dann hat er so ein bisschen erzählt, dass eigentlich immer überall im Sinnbildlichen die Musik ausgeht, wo er hingeht. Also immer, wo er ankommt, hat er das Gefühl, geht die Musik aus.
Krass.
Oh.
Und ey, wenn einen das begleitet als Omen im Leben, ist es krass. Was kannst du so einem Menschen schenken? Es ist nicht Geld, sondern deine Aufmerksamkeit für das, was er gerade hat. Und er meinte, heute war es anders. Er ist darüber gegangen und hat einfach für einen Moment da gestanden und geguckt, wie die Leute tanzen und hat sich gefühlt, als ob er Teil davon ist. dann sind wir ein bisschen auf seine Geschichte gekommen. Der hatte ein Küchenunternehmen, hat Küchen verkauft und anscheinend war er zu sehr in diesem Stressstrudel und seine Ehe ist kaputt gegangen. Hat er versucht, die Ehe zu retten und ihm ist alles aus den Händen geglitten. Und das war jemand, der konnte sich ultra krass artikulieren. Das war eigentlich ein Geschäftsmann in so einem guten Hemd, weil er meinte, ab und zu hat er Glück und die Leute schenken ihm was zum Anziehen, was irgendwie fein aussieht und er steht auf Hemden. Und das war irgendwie so eine krasse Begegnung so auf der Straße. Und irgendwie zu sehen, wie berührt er ist, hat mich auch berührt. Und es war so ein ganz leises Glück, was so reingefahren ist. Und das war ein schöner Moment, glaube ich, für uns beide.
Das klingt nach einem sehr echten Moment.
Jetzt muss ich hier nochmal weiter. Wir haben ja in diesen einzelnen Staffeln immer so ein bisschen Oberthemen. Und unser Oberthema diese Staffel ist, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Da müssen wir dich jetzt mitnehmen.
Okay, okay.
Lukas, was für eine gute Idee hattest du denn?
Du, ich hatte schon richtig viele gute Ideen, die am Anfang gut geklungen haben, aber am Ende sich dann als überhaupt nicht gut herausgestellt haben. Also angefangen bei meinem Abitur. Ich habe Abitur gemacht und wir waren alle so richtig euphorisch. Wir sind mit dem Auto zu mir gefahren und ich habe früher bei meinem Vater alleine gelebt. Ne? Und ich hatte so ein Planschbecken im Garten stehen, das war nicht hoch, das war so 60 Zentimeter hoch und so ein riesen Trampolin, wo wir jeden Tag gesprungen sind. Und dann hatten wir auch einen gelötet, ne? Also wir hatten ein, zwei Bier getrunken. Und so.
Ach, das meint ihr mit gelötet?
Das ist Konsumslang.
Ja, ich glaube, jeder bezeichnet das anders, aber wir sagen, also zu Alkohol zu konsumieren. Saufen. Eingelötet. Mhm. Und dann bin ich halt gesprungen auf dem Trampolin und dann dachte ich so, ach, wie geil wäre es jetzt irgendwie in den Pool zu jumpen. Ne? Und ich hatte nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wie flach der ist, so weit schon so ein bisschen weggetreten, weil ich dachte, ich schaffe das, einen Körper da rein zu machen. Ich also, bam, Körper reingemacht und natürlich sofort umgeknickt, also meine Wirbelsäule ist so überschlagen und dann war es wie so ein warmes Gefühl, was von meinem Steißbein hochsteigt. Und ich dachte, okay, das war es jetzt, Querschnittslähmung.
Und hast du direkt gedacht?
Ja, in dem Moment, wo ich aufgekommen bin. Ich hatte schon arsch viele Sportverletzungen, aber das war die schlimmste. Und das war einfach, ich dachte in dem Moment, das war eine gute Idee, war aber eine krasse Scheißidee.
Moment, das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen. Und was war das warme Gefühl? War es
Endorphin? Ich kann mir nicht sagen, was es war. Also ich musste, ich weiß nicht, ob es ein Chiropraktiker ist oder ein Physiotherapeut, der hat mich wieder ausgeknackt. Dann ging es auch. Also ich hatte einfach so eine Verdrehung. War nichts gebrochen. Ich hatte später auch nochmal einen schweren Sportunfall, der richtig heftig war. Ist auch aus der Schublade. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, kann ich auch nochmal anfügen. Aber ich habe schon einige von diesen, ich dachte, das wäre eine gute Idee, Sportunfällen gehabt.
Jetzt erinnere ich mich gerade an eine deiner Insta-Stories so vor. Ist schon eine Weile her. Da warst du, glaube ich, irgendwo in Indonesien, könnte Bali gewesen sein. Und da bist du mit einem Seil, hast du versucht, dich in ein Baumhaus zu schwingen, wenn ich mich jetzt da richtig erinnere. Und man sieht so irgendwie 3-4 Mal Fail oder so. Und dann so, ich weiß nicht, ob ich es noch ein 5. Mal machen soll. Also ist nicht das mit diesen guten Ideen vielleicht auch so, dass man dann auch was draus lernt, wenn die danach nicht so gut waren?
Ich habe 21 Jahre lang Drogen genommen, so weißt du?
Ja, aber das ist schon nochmal, also sich den Nacken 2-mal fast zu brechen und dann nochmal, also dann sehe ich ihn schwingend im Baumhaus so.
Ich meine, ich kann schon verstehen, dass man sagt, oh, naja, das, also diesmal klappt's.
Ja, ich glaube, jeder hat so sein Ding, ne, wo er sehr risikobereit ist. Und selbst ich als Vater habe so das Thema Sport, Extremsport und Dinge ausprobieren. Das ist so ein bisschen, als ob ich da eine Freiheit mir so konserviere, die ich in ganz vielen anderen Lebensbereichen nicht in der Form habe. Ich habe eine Firma mit über 20 Mitarbeitern. Das ist auch Freiheit, aber es ist auch viel Verantwortung. Und in ganz vielen Lebensbereichen habe ich viel Verantwortung, auch als Vater. Aber das ist so ein Bereich, das ist so, als ob ich da noch 6, 7, 8, 10 Jahre bin und es einfach mache in dem Moment, weil es lustig ist. Und Indonesien, das war auf Bali, ich habe auch einen Kumpel, der Typ, ne, als kleine Story, er meint so, hey, das ist so mein Angstfelsen, wir waren Klippenspringen und da gab es so einen Zaun und er so, das letzte Mal habe ich einfach einen richtigen Klatscher gemacht aus 21 Metern. Und der steigt auf den Zaun, 22,50 und meint, halte mal den Zaun, weil der zurückgefedert ist, wenn man von dem gesprungen ist. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass du 1,50 Meter, 2 Meter nach vorne springen musst, um den Felsen zu klären. Und er meint, halt richtig gegen. und ist dann gesprungen, hat einen Auerbach gezogen, das heißt, ist nach vorne weggesprungen und hat einen Rückwärtssalto gemacht.
Ja.
Und der hat so eine Force nach hinten gehabt, so viel Kraft nach hinten, dass ich den Zaun fast nicht halten konnte und er ist so am Felsen vorbei. Und wenn du mit so einen Leuten bist, dann ist so ein Seilschwingen harmlos. Das Problem ist, du gerätst in so eine Sache rein dann auch manchmal. Also ich hatte eine Menge gute Ideen, die gut auch ausgegangen sind. Also manche Leute sagen, mach nie was Geschäftliches mit deinem besten Freund. Aber ich habe angefangen, mit meinem besten Freund einen Podcast zu machen, beste Freundinnen. Und ey, wir hatten so viele Höhen und Tiefen. Und da kommen wir wieder zu dem Thema blinde Flecken. Ne? Wir merken manchmal gar nicht, wie wir einen verquerten Blick auf die Welt haben, wenn wir nicht Feedback kriegen von Menschen, die es gut mit uns meinen. Und wenn wir kurz innehalten und uns fragen, ist da was dran und kann ich etwas anpassen, damit unsere Beziehung besser funktioniert und kann ich da reflektieren bei mir und schauen, was ist da eigentlich? Und diese Möglichkeiten hatte ich mit meinem Geschäftspartner und besten Freund so häufig. Und ich habe mich auch häufig gefragt, warum hat er eigentlich das noch nicht aufgegeben mit mir? Ne? Weil er in vielen Bereichen viel, viel weiser und weiter ist als ich und so viel Geduld hat mit mir. Ich bin so, ich würde sagen, über ganz lange Zeit wie so ein kleines, schwieriges Kind gewesen. Also immer wenn irgendwie was kommt, wo ich denke, hey, die Welt ist gegen mich, ziehe ich mich in mich zurück und denke, ey, ich schaffe das alles alleine. Ne? Und das liegt so ein bisschen daran, dass ich sehr früh schon in meiner Kindheit Dinge alleine bewerkstelligen musste, das selber auf meinen Rücken gepackt habe und gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt alleine durch. Ne? Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, die finanzielle Nöte hatte und wo ich sehr früh schon in die Verantwortung gegangen bin. Und dieses Muster kickt immer mal wieder rein und da muss ich mich erinnern, ey, Lukas, du bist nicht mehr dieser kleine Junge, der die Welt auf seinen eigenen Schultern hat. Und da rausgeholt zu werden von einem guten Freund, das ist so das wertvollste Geschenk. Und ich glaube, die Idee dazu ist dann auch wertvoll, nämlich gemeinsam einen geschäftlichen Weg zusammenzugehen.
Absolut schön. Wie sieht es denn mit schlechten Ideen aus?
Find ich finde doch eine gute Idee, ist doch auch mal schön.
Ja.
Lass doch mal dem Mann seine gute Idee.
Das ist eine super gute Idee.
Also du dachtest, es wäre eine gute Idee, mit deinem besten Freund ein Business zu machen. Und das hat funktioniert.
Es hat bisher gut funktioniert, ne? Mit unseren Krisen, die wir auch hatten. Ne? Und da darf man sich fragen, hätten wir die gehabt, wenn wir nicht das Business zusammen hätten? Wahrscheinlich nicht.
Ich kenne euch ja beide und ihr habt es geschafft tatsächlich, dass ihr auch in der Firma eigentlich das Klima ist gut zwischen euch. Mhm. Also man hat das Gefühl, ihr seid Freunde, die zusammen arbeiten. Das ist eine wunderbare Idee, vor allem für Leute wie uns, die so gerne so viel arbeiten. Mhm. Weil dann, also auch mit seinen besten Freunden Podcast zu machen, ist eine großartige Idee, weil dann quatscht man einmal in der Woche auf jeden Fall.
100%, ne?
Ja.
Und wenn du auf Tour bist, ne? Ich meine, du kennst das, ne? Auf Tour zu sein, abends im Hotelzimmer, ne? Wenn man jetzt nicht irgendwie was vorhat.
Laut man sich gegenseitig. Hervorragend.
Ja, mittlerweile. Genau. Mittlerweile sind wir abends in der Sauna und machen. Nein. Essen eine Pizza in der Sauna, trinken alkoholfreies Bier, quatschen noch ein bisschen und lassen so den Abend ausklingen, ne? Und dieses Gefühl von Einsamkeit oder nicht verstanden fühlen oder so, ne, das hast du ja nicht, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der dir nah ist. Weil ich finde, Tourleben kann ultra einsam sein, ne?
Voll.
Also so
voll.
Dienstreisen, Tourleben, es ist einfach ein krass einsames Business irgendwie, immer in anderen Hotels aufzuwachen.
Allgemein als Künstler, in welcher Form auch immer, glaube ich, holt einen diese Einsamkeit relativ schnell ein, weil man entertaint. Immer andere Menschen, aber vielleicht vergisst man manchmal, dass auch irgendwas für einen selber übrig bleiben muss. Na, wenn man immer nur gibt, das macht schon auch einsam. Und da hat Künstler, glaube ich, ganz häufig das Problem.
Safe.
Du schaffst dir aber manchmal auch einen Ausgleich, nicht wahr? Und machst auch viel Sport und hast da auch wilde Ideen.
Mhm.
Stichwort.
Alle wollen von deinem Kite-Unfall hören.
Ja, er hat einfach eine kurze andere Idee erzählt.
Da meandert der links und rechts und ich merk's gar nicht. Hör dir das an.
So?
Ja, ich wurde ja von dir geführt, hier, Max. Du hast mich da reingeleitet.
Fürchterlicher Moderator. Bitte.
Ich spiele den Ball so doll zu, wie ich kann.
Okay, hier liegt er. Hier spiele ich ihn. Ich bin immer mal wieder in längeren Auszeiten. Das heißt dann so 6 Wochen Urlaub, wo ich versuche, mich nur auf mich zu besinnen, wirklich das zu machen, was ich manchmal in meinem beruflichen Alltag verpasst habe. Ne? Und ich habe mein Leben, würde ich sagen, sukzessive umgestellt. Ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin möchte. Und ich merke jetzt auch, gibt es einfach Veränderungen, kann ich gleich noch mal was zu sagen. Aber Südafrika, das ist immer so eine Zeit für mich, gerade darum bin ich auch hier unten in dem Raum. Das ist ein Kumpel von mir da aus Südafrika, den besuche ich dann verbringe ich da 6 Wochen. Und Südafrika ist die Zeit, wo ich das nachhole, wo ich Yoga mache, wo ich auch kiten gehe, beziehungsweise kiten bin ich nicht so ein Pro. Ich habe gesagt, ey, ich mach das wieder da und habe mir dann einen Kite-Lehrer geholt. Und Kiten ist in Südafrika ultra groß, ne? Super viel Wind, heftiges Board.
Was ist
denn
Kiten? Kiten ist, du hast ein Board.
Du hast ein Board und du hast einen Drachen an dir, ne? Dieser Riesendrachen, der am Himmel ist. Und du bist mit diesem Drachen über Schnüre verbunden und diese Schnüre hängen an einem Trapez. Das heißt, du bist fixiert an diesem 9, 10, 11 Quadratmeter großen Kite.
Am Bauch,
und
wer schon mal, ne?
Am Bauch, oh. Genau. So. Man kann sich so vorstellen, die Schnüre gehen aus dem Bauchnabel raus. So.
Das, ich weiß nicht, ob das... Wind und Drache und so klingt für mich unberechenbar.
Und Wasser.
Wind und Drache, der so groß ist. Ne? Ich war auf jeden Fall mit dem nötigen Respekt da, habe mir den Kite-Lehrer genommen. Wir sind an einen Weltklasse-Spot gegangen, wo der Wind richtig geballert hat an dem Tag. Ich bin ganz guter Wakeboarder, das ist das, was man hinterm Boot oder an so einer Anlage macht. Und das hat einfach gut funktioniert. Ich bin raus und rein gefahren, raus und rein. Und der war so ein junger Typ, der hat mich auch direkt gepusht, ne? Und meinte so, ja, easy, das schaffst du. Ich hab's ja nur wieder aufgewärmt. Dann ist der Kite abgestürzt am Strand. Und der Kite-Lehrer hat ihn hochgenommen, sonst muss man das selber machen. Und ich war super in meinem Adrenalin-Jum drin und hab mir das Board wieder angeschnallt und direkt so den Finger nach oben gegeben und gesagt, lass den Kite durchstarten. Was ich nicht gesehen habe, und das ist das Gefährliche, ist, dass sich die Schnüre verdreht hatten. Und damit wird der Kite unkontrollierbar. Er hat ihn losgelassen und er ist richtig Richtung Himmel gefetzt, ist so ein Kite-Looping geflogen und hat mich einfach wie so ein kleines Mannequin an der Zwille in den Himmel katapultiert. Und das war das größte Ohnmachtsgefühl, was ich jemals hatte, als ich gemerkt habe, bam, ich werde in den Himmel katapultiert. Und das Nächste, was ich weiß, ist, ich gucke von oben runter und sehe die Welt klein. Unter mir der Strand, leider der Strand und nicht das Wasser. Und es war so eine Höhe. Mein Vater hat es von Weitem gesehen und hat mir später erzählt, es waren 10 Meter. Ich wusste in dem Moment, du kommst da nicht lebend unten an. Und
ach du Scheiße.
Und es war so ein Kipppunkt dann, ne? Und kennt ihr den von der Achterbahn, wenn ihr merkt, es geht gleich wieder runter?
Und dann geht's in den Bauch so.
Ja.
Ja, ja, und vor allem im Kopf passiert ja in dem Moment auch was, ne? Du bist ja nicht nur im Bauch, sondern denkst, ach du verfickte,
ich sterbe. Ach du Heilige.
Also für mich war ganz klar, ich sterbe in dem Moment. Das war für mich ganz, ganz klar. Und ich habe gedacht so, wow, alter Schwede. Das ging richtig fix, die Jahre, die du hier auf der Welt verbracht hast. Ich dachte eigentlich, ich lebe für immer. Oder das dauert einfach länger. Wir machen uns nie bewusst, dass wir sterben. Und dann habe ich gefühlt so, wow, du hast ganz schön viel Abenteuer in deinem Leben. Du hast mit krassen Menschen Begegnungen gehabt. Du hast schöne Freundschaften gefühlt. Und dann war so eine tiefe Traurigkeit in mir. Du wärst super gern noch länger Vater gewesen und hättest deine Tochter begleitet.
Also eigentlich eine Nahtoderfahrung.
Ja, also ich wusste, dass ich sterbe, ne? Also ich wusste, dass ich gleich... dass ich mich gleich auflöse.
Also dieses, was du gerade beschrieben hast, dass man in dem Moment dieses, oh, ich hätte gern noch das ist eigentlich auch immer so ein Indikator für, wie glücklich bist du, also wie viel Dinge hast du in deinem Leben gemacht, erlebt, die du erleben wolltest. Ne? Ich meine, das Kind ist jetzt schwer zu beeinflussen, aber bei vielen Leuten ziehen ja auch so, ach, ich hätte gerne noch das Land gesehen, ich hätte gerne noch das gesehen, ich hätte gerne noch das gesehen.
Ja.
Und aber das ist ja eigentlich genau der richtige Moment, um zu fragen, hey, gibt es eine höhere Macht? Bist du spirituell geworden durch dieses Erlebnis, durch diese Erfahrung?
Also ich bin als Kind von Zeugen Jehovas sozialisiert worden, meine ersten Lebensjahre. Mhm. Und das heißt, ich bin mit der Bibel aufgewachsen und ich habe ja einen biblischen Namen und meine Geschwister haben auch alle biblische Namen.
Mein zweiter Vorname ist auch Lukas, ne? Also da sind alle auch Roman, Lukas, Elias, alles biblisch.
Ja, siehst du. Lukas heißt auch übersetzt, das war ja der Arzt, ne, der das Licht bringt. Also Erhellung, zumindest ab und zu mal so eine kleine Kerze reinbringt. Dem Namen versuche ich immer gerecht zu werden. Und dementsprechend glaube ich nicht so 100% an die Bibel, aber da stehen super interessante Sachen drin. Glaube ich an etwas Höheres? Es fällt mir ganz, ganz schwer zu sagen. Ein Teil in mir ist irgendwie verbunden mit etwas, vielleicht so der Ursprungslebensenergie. Und manche nennen das Gott, Jesus, Allah, Buddha, wie auch immer. Ich glaube, Menschen haben immer das Bedürfnis, das in irgendein Gewand zu packen. Und manche religiösen Strömungen gefallen mir besser als andere. Ich glaube, man tut gut daran, eine Verbindung mit etwas zu suchen, was größer ist als man selber. Und man kann es auch Liebe nennen oder Hoffnung oder Glaube an das Leben.
Also würdest du sagen, du hast ab dem Moment wirklich nochmal angefangen, dich mehr damit zu beschäftigen? Also so Sachen, weil was kommen dann für Fragen? Gibt es eine höhere Macht? Gibt es Schicksal?
Es ist ganz krass. Ne? Ich kam ja unten auf, also es ging dann runter und dann habe ich nur noch schwarz gesehen. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, waren Füße um mich herum, der Krankenwagen kam. Diese ganze Krankenhausprozedur ist losgegangen. Die haben meinen Operierungsanzug aufgeschnitten. Ich kam in MRT und meine Physiotherapeutin, die mich anschließend behandelt hat, die behandelnde Ärztin, alle konnten sich nicht erklären, weil die haben schwere Kaltunfälle da gesehen, wie ich das überlebt habe. Mhm. Und im Krankenwagen noch sind mir so die Tränen runtergelaufen aus meinem Gesicht und ich habe einfach so eine ultra tiefe Dankbarkeit in mir gespürt, dass ich das überlebt habe. Aus unerklärlichen Gründen. Und manchmal denke ich so, ja, ich habe noch eine Aufgabe hier. Und die Aufgabe ist auf jeden Fall Vater sein. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe nicht in so einer richtig tiefen Verbundenheit mit den Menschen um mich herum gelebt. So wirklich emotional verbunden. Und daran habe ich angefangen zu arbeiten. Man kann es wirklich Arbeit nennen, ne? Weil viele Momente, auch gerade mit meiner Mutter, ne, waren mir unangenehm. Ich habe sie dann ein bisschen verscheißert oder was auch immer gemacht, ne, so ah ja, Mama ist schon okay, ne. Habe sie nicht so wirklich emotional ernst genommen und dann auch immer Beziehungen, die ich hatte, negliert. Und da reinzugehen und damit an eigentlich den verwundetsten Punkt von mir selber wiederzukommen, in dem Moment, wo du dich tief auseinandersetzt mit dir selber, ist, glaube ich, die spannendste Reise, auf der ich je in meinem Leben war.
Lukas Klaschinski, fühl dich ganz. Ist das eins der, weil das, ganz ehrlich, also wie gesagt, ich kenne dich jetzt schon eine Weile. Und du sagst es ja immer wieder mit diesem, wir sind uns auch ähnlich. Und das ist ja, wenn wir beide ins Studio kommen, dann geht's sofort los. Dann machen wir hier einen Tittenwitz, machen wir uns über uns lustig, dann machen wir das Ding, weiß ich nicht, ne? Und dann kam irgendwann das Ding hier. So, wo ich mir schon gedacht habe, so irgendwie, okay, hey, also hat das was damit zu tun? Ist das Buch danach entstanden, die Idee dafür? Oder?
Das Thema ist eher mir zugeflogen mit dem Kaltunfall. Ne? Ich hatte erst den Buchvertrag und dann hatte ich den Unfall. Und ich dachte so, das kann eigentlich nicht sein, weil es ja so krass gestaged klingt für so ein Buch. Und da wusste ich irgendwann, okay, ich will mich auf die Reise zu meinen Gefühlen machen. Und ich finde, ein Buch schreibt man in erster Linie für sich selber. Und mein erstes Erlebnis, was ich da auch hatte, war mit meinem Großvater. Und ich meine, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht, Max, das kennst du vielleicht, Roman. Das ist so, wie begegnen sich die meisten Männer emotional, so wie wir uns im Studio begegnen. So machen ein paar dicke Sprüche, klatschen uns ab. Und klar gibt es auch mal stille Momente, wo wir so sagen, hey, ist die Workload gerade zu krass, wie gehen wir mit uns selber um und so. Es liegt jetzt an der emotionalen Reife, aber vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, wenn wir uns begegnet wären, hätte es das safe nicht gegeben. Wäre einfach nur so.
Schau dir mal Mitte 50er, 60er plus an, Männer, wenn du oder wenn wir, die viel an sich gearbeitet haben, also einfach nur fragen, wie geht's dir? Wie ging es dir bei dem und dem Erlebnis? Die sagen immer, ist alles tutti, alles gut. Ja, wie soll es mir gegangen sein?
Willst du denn Wurst? Ich habe von meinem Vater sein ganzes Leben lang nie eine andere Antwort bekommen auf diese Frage als Bastjo.
Bastjo. Wie oft haben eure Väter vor euch geweint?
Bei meiner, also ich weiß einmal, als ich für einen Moment, da hatte ich mal so einen kurzen Anflug, da dachte ich, ich kann nicht mehr verheiratet sein. Ich glaube, ich lasse mich scheiden. So, Schatz, das war echt nur 5 Minuten. Und da habe ich mit meinem Vater telefoniert und dann hat der geweint. Mhm. Weil er wusste, das wäre der größte Fehler meines Lebens.
Ich habe ihn nie gesehen, ich weiß es nicht.
Das war krass, das war ein krasser Moment, da hat er richtig aufgemacht. Also der war ja schon, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und du wolltest jetzt gerade sagen, einer deiner ersten Momente war dann, als du deinen Großvater, also ich will jetzt nicht sagen konfrontiert hast, aber mit deiner neuen, mit diesem Versuch zu fühlen, wie ging es dann weiter? Du bist dann hingegangen und dann hast du...
Ja, wir hatten eine Situation zu Weihnachten, okay, wo ich dachte, er stirbt und alle haben sich so verabschiedet. einfach nur so per Wink, weil man hat so richtig gesehen, und ich weiß nicht, ob ihr Menschen schon mal so in so einem Sterbeprozess gesehen habt, man sieht irgendwann, dass das Leben aus den Augen rausgeht. Die werden so auf so eine ganz komische Art und Weise wie so Astronauten, die die Welt von außen beobachten. Und das habe ich gespürt und gesehen bei ihm. Und ich habe einfach mir den Moment genommen und bin auf die Knie gegangen, als er in seinem Fernsehsessel saß, und habe meinen Kopf an seine Brust gelegt, was ich niemals machen würde sonst. Und habe angefangen zu weinen und habe ihm gedankt dafür, dass er mein Opa ist und dass wir den Weg zusammen gegangen sind. Und es war ein krasser Moment. Er hat auch angefangen zu zittern, konnte selber so seinen inneren Schleusenwärter, nenne ich das, nicht finden. Aber es war ein ultra verbindender Moment. Und es war krass, 3 Wochen später dann dahin zu fahren und zu merken, Opa ist noch am Leben.
Krass.
Und er so, was war los mit dir, Lukas? Was war los?
Mach dich mal gerade.
Reiß dich mal ein bisschen zusammen, ne? Nur die Harten kommen in den Garten.
Ich würde ganz gerne einen Kommentar reinnehmen, und zwar von Nafin. Und zwar fragt er oder sie, gibt man in solchen Momenten eventuell ein Stück seines Egos ab? Und ist es das, warum man danach seine Gefühle besser spüren kann? Ich glaube, ich hatte ja auch schon mal, aber komplett anders herbeigeführt, auch einen Moment, wo es mit mir fast zu Ende gewesen wäre. Und in dem Moment realisiert man, dass man definitiv nicht unsterblich ist. Und wenn man aus so einer Situation rauskommt, dann hat man definitiv weniger Ego-Probleme, weil man verstanden hat, dass die einem nur was kaputt machen, beziehungsweise den Blick aufs Schöne zerstören. Und wie du eben die Situation mit deinem Opa beschrieben hast, dieses ständige Zurückhalten von Gefühlen, dieses ständige mit Menschen nicht real reden, sondern eigentlich immer nur an der Oberfläche kratzen, das macht uns so viele echte Momente zunichte. Momente, an die man sich eigentlich später sehr gerne erinnern würde. Und wenn man dieses Ego kaputt macht, dieses falsche Ego, oder es durch irgendeinen anderen Umstand zerstört wird und man dann Zugang hat zu seinen Gefühlen und sich irgendwann auch schamfrei denkt, scheiß drauf, ich sag jetzt, was ich fühle, ich sag jetzt, was ich denke, dann entsteht daraus schon was sehr, sehr Schützenswertes. Schätzenswertes auch.
Schützenswert und schätzenswert. Das war ein schöner Freudscher Versprecher. Beides. Also es entsteht eine neue Verwundbarkeit, und mit der muss man auch erstmal ein bisschen klarkommen. Ne? Mhm. Ich habe gerade eben diesen Witz mit meinem Opa gemacht. Manchmal, weil es ein Gefühl in mir berührt oder eine Stelle in mir, wo ich manchmal noch so ein bisschen wackelig gehe. Und ich komme da schnell raus, wenn ich irgendeinen Witz mache und sage, yo, haben wir gut gelacht, ne? Habe ich euch so ein bisschen in die Irre geführt oder was auch immer. Ne? Max, wir beide können das gut, glaube ich. So schnell aus so unangenehmen Momenten mit einem dicken Spruch raus. Und gleichzeitig verhindert das natürlich Begegnung auf einer anderen Ebene, wo eigentlich der Ort ist, wo die Einsamkeit, vor der wir die ganze Zeit durch unser ständiges Beschäftigtsein weglaufen, aufhört.
Ich höre das tatsächlich auch. Ihr seid da schon mir sehr ähnlich. Ich bin nämlich auch immer schnell dabei, einen lustigen Spruch zu drücken. Ich werde dann auch natürlich oft als Quatschkopf oder so abgetan. Aber das ist einfach nur dieser Selbstschutz in dem Moment, wenn man nicht mit den Gefühlen interagieren möchte, ne?
Auch einen Unfall beim Kiten. Also du riskierst ja schon deinen Kopf. So, ist dir das mal aufgefallen, dass da so ein bisschen so ein, vielleicht ein Zusammenhang besteht?
Bist du ein Adrenalin-Junkie?
Lukas, sag's uns.
Ja. Ich glaube, ich funktioniere auf jeden Fall mit Adrenalin ganz gut. Ne? Auch so merke ich, dass ich einen sehr, sehr vollen Alltag häufig habe. Und dass es tatsächlich eine Weile nach dem Buch gebraucht hat, um runterzukommen und ja die ganze Palette an Gefühlen zu fühlen. Wenn du nicht die ganze Palette fühlst, ne, und das würde ich sagen, war bei mir so, dann brauchst du irgendwas Starkes, um überhaupt dich lebendig zu fühlen. Ne? Mhm. Sei es eine Substanz, sei es Sex, sei es Cash, sei es die Arbeit, Sport. Du brauchst was, was du maximal aufdrehen kannst, um den Ton des Lebens zu hören. Und für mich war es sehr, sehr lange Adrenalin.
Boah, ey,
danke das für die, geht unter die Haut.
Danke für diese Ehrlichkeit an der Stelle.
Also da ist jetzt sehr, 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 sehr viel dabei. Also ich habe mir hier so eine Liste gemacht, ne? Und ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr auf dein Buch eingehen, weil ich das, also ich finde es richtig gut. Ich finde es richtig, richtig gut. Und da ist eigentlich alles drin, oder da ist ganz viel von dem drin, was wir hier irgendwie seit 3-4 Jahren auch, also versuchen zu lernen, versuchen weiterzugeben, was wir von Leuten hören, die wir, wenn wir sie da sitzen haben, wo wir uns denken, oh, ihr seid krass. Da ist ganz viel von dem, was du in dem Buch hast, hören wir dann auch von solchen Menschen. Zum Beispiel hast du ja eins so, Zeit in sich investieren. Ich finde, das ist was Krasses. Denn was, das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich sich ganz zu fühlen, das ist halt Arbeit für viele von uns, weil wir aus irgendwelchen Gründen um uns rum Mauern hochgezogen haben, Dinge abgeschnitten haben, manche Gefühle uns nicht mehr erlauben. Und die wieder zuzulassen, ist ja Arbeit. Also was meinst du damit, dass wir Zeit in uns investieren sollen?
Also manche von uns lernen in ihrer Kindheit durch den Umgang, den sie erfahren haben, dass sie nichts wert sind. Ne? Die Art und Weise, wie sie behandelt werden. Und irgendwann glaubt ein Teil von uns diese Geschichte. Und wir kapseln uns ab, wir kapseln uns emotional ab. Und ich finde, Selbstwert, und es gibt, also jeder Mensch ist für mich erstmal gleich viel wert, ne? Egal, ob es der Typ auf der Straße ist oder irgendjemand, der gerade regiert. Oder ich finde, das humanistische Prinzip ist was sehr, sehr Starkes, wenn wir mit dem durch die Welt gehen. Und es gibt ein Selbstwertgefühl. Das heißt, welches Gefühl habe ich zu mir? Welchen Wert habe ich? Und wenn ich Zeit anfange, in mich zu investieren, dann gebe ich mir einen Wert, weil alles, wo wir Zeit investieren, dazu bekommen wir ein anderes Gefühl.
Dieser Mann! Dieser Mann! Oh, jetzt erzähle ich es. Wisst ihr, wie ich den... Mal ganz, das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Ich kenne den Lukas. Pass mal auf, ich erkenne den Lukas. Wir kennen uns jetzt 4 Jahre, 4,5 irgendwie so in dem Dreh. Ja. Und pass mal auf, jetzt, ich wollte es jetzt... Ich weiß, es würde jetzt unangenehm sein, aber jetzt erzähle ich euch einfach mal was. Mal abgesehen von dem, was er gerade gesagt hat. Pass mal auf, wisst ihr, der investiert nämlich nicht nur in sich, der investiert auch in andere. Pass auf, ich war bei ihm in dem Format damals, das hieß 180 Grad. Ne? So, da war ich eingeladen, da ging es so ein bisschen... Wir haben uns davor nicht wirklich... Ne, vielleicht, ich weiß nicht mal, ob wir ein Vorgespräch geführt haben, aber wir haben uns eigentlich hingesetzt und dann ging es so ein bisschen um meinen Wandel von Gangster hin zum Sozialarbeiter irgendwie so und ich habe von dem Verein erzählt, den ich damals hatte und wir steckten da wirklich gerade so ein bisschen in der Krise, einfach weil keine Workshops mehr möglich waren, es war so Corona und es war alles irgendwie sehr, sehr schwierig und ich habe da aber auch jetzt nicht groß drüber gejammert, sondern ich habe einfach gesagt, hey, ist gerade nicht einfach. Du hast ganz normal dieses Interview mit mir zu Ende durchgeführt, hast nichts gesagt. Eine Woche später haben wir auf einem Konto, das zu dem Zeitpunkt so fucking leer war, dass ich Leute in meinem Bekanntenkreis um 20s gebeten habe, dass sie Mitglieder werden, hast du eine sehr hohe Summe Geld gespendet. Und es war die höchste Summe, die je eine Privatperson einfach so, also eine Person einfach, also überhaupt gespendet hat. Und das ist so der Beginn unserer Beziehung gewesen.
Oh Gott, ich hab sie mir gekauft.
Du wurdest dafür bezahlt.
Du hast mich bezahlt, ja.
Nein, du hast, Medienhure.
Ich fand, das passt irgendwie jetzt ein bisschen zu diesem, dass du auch sagst, so dieses Investieren in Dinge irgendwie, das ist, ja. Das hättest du nicht machen müssen, sondern du hast einfach irgendwie gesehen, ey, das ist eine Sache, da wird mehr draus, wenn man was investiert. Und es war damals, es war an der Stelle, die wirklich sehr wertvoll für uns war.
Ich weiß, es hat irgendwie eine Verbindung zwischen uns erzeugt, ne? Und es gibt ja auch andere Sachen, wo wir krass connecten, weil wir, glaube ich, auf einer bestimmten Ebene ähnliche Erfahrungen gemacht haben und vielleicht auch emotional einen ähnlichen Umgang damit gefunden haben, ne? Und unsere Brillen, mit denen wir durch die Welt gehen, glaube ich, in vielen Punkten sehr deckungsgleich sind, ne? Und auch, wie wir uns in der Arbeit verlieren können. Woran ich mich erinnere in dem Gespräch, ich habe nicht mehr in Erinnerung, dass ihr in der Krise wart oder so, aber ich fand die Arbeit, die ihr macht mit Sichtweisen e.V. geil. Und das war das, ne? Ich wollte nicht euch retten, sondern ich wollte, dass ihr die Arbeit ausführen könnt, weil ich denke, das ist so die krasseste Investition, die du machen kannst in junge Menschen, denen eine andere Perspektive geben von jemanden oder von einer Crew, wo sie das annehmen, ne? Du kannst ja oft zu Leuten hingehen und sagen so, hey, das ist nicht so, aber ich meine, Roman, du wirst es kennen, wenn du mit den Leuten redest und 20 Jahre die Erfahrung gemacht hast oder Max, wenn du dahin gehst und 10 Jahre drin saßt, dann hören die dir anders zu, als wenn irgendjemand kommt, der sagt, ja, ich habe übrigens Psychologie studiert und das ist ganz ungesund für euer Gehirn, wenn ihr Substanzen konsumiert. Macht das nicht.
Ja, das ist nicht dran.
Safe. Das ist immer wieder ein spannendes Gefühl, wenn du weißt, dass du, und das ist ja genau das, was du eben auch gesagt hast mit dem Herrn auf der Straße, wenn du Leute erreichst, wenn du siehst, ey, ich gebe hier gerade einen Impact, das bringt das Gegenüber zum Nachdenken, zum Reflektieren. So, das ist eins der, also für mich persönlich, schönsten Dinge, die ich erleben darf, weil es gibt so einen Spruch, echte Meister teilen ihr Wissen. Also nur wenn man Glück und Wissen teilt, kann es mehr werden. So.
Mega. Also gut, dass du es sagst, weil hier schließt sich der Kreis. Ich hatte vorhin gefragt, was für Lebenszufriedenheit sorgt, was physisch und psychisch gesund macht. Und ihr habt jetzt an dem Punkt alle drei Sachen aufgezählt. Das eine ist die Beziehung, die ich zu mir führe. Also wie viel ich in mich investiere, ob ich wirklich meine innere Stimme höre. Und was ist die innere Stimme? Klar, rattern die ganze Zeit auch Gedanken durch den Kopf, aber die werden am Ende übersetzt in Gefühle. Kann ich meine Gefühle, die in mir sind, wahrnehmen? Also die Beziehung zu mir selbst ist wichtig. Die Beziehung zu anderen Menschen, wie intensiv sind die? Kann ich mich verlassen? Erfahre ich wirklich Loyalität? Werde ich bedingungslos geliebt? Kann ich andere Menschen bedingungslos lieben? Ne? Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und das Letzte, Roman, hast du gerade gesagt, erfahre ich Sinn im Leben, in dem, was ich tue. Und das erzeugt eine Verbindung mit dem Leben, wo wir eben nicht die Tage runterzählen, sondern wo wir in bestimmten Momenten verbunden sind. Und ne, ich meine, ihr alle kennt das wahrscheinlich. Also Nina, du hast vorhin gesagt, so auf der Bühne sein, das gibt dir so einen krassen Adrenalinkick. Und gleichzeitig kann es sein, dass du da einen Sinn erfährst. Ja. Leute hören dir zu und connecten sich mit deiner Story, reflektieren sich selber. Ich meine, Max, das ist du machst...
so interessant. Ich muss kurz rein, weil ich hatte gestern Abend so einen passenden Gedanken dazu. Ich habe mich nämlich gefragt, warum ich der Welt so gerne was von mir erzähle. Und das liegt daran, dass ich immer darauf hoffe, mich dann nicht einsam zu fühlen oder nicht alleine zu fühlen, weil es ist schwer, Verständnis für mich, für mein Leben, für wie ich bin und wie ich mein Leben gestalte, in meinem Kreis zu finden. Mhm. Und da gibt es Leute, die verstehen mich schon ganz gut, aber es gibt vielleicht nicht die Person, die mich wirklich so versteht, wie ich mich selber verstehe oder verstanden werden möchte. Und deswegen spreche ich so gerne mit der Welt, weil da kommt Verständnis zurück von Leuten, die ich, glaube ich, sonst niemals erreichen würde.
Und wir alle sehen uns nach dieser tiefen Verbindung, ne? Und ich glaube, wir alle suchen die in der Arbeit, die wir auch tun, ne? Und ich meine, auch Max, du machst ja deine Aufklärungsarbeit schon richtig lange jetzt. Und auch da so viele Menschen zu erreichen und auch mit dem Podcast Menschen zu erreichen und zu merken, ah, ich gewinne eine andere Perspektive. Ich kann das Leben von anderen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise beeinflussen. Mit jedem Wort, was wir sagen, ist es so, als ob ein Stein ins Wasser geworfen wird und Wellen erzeugt. Und wir alle sind ja eigentlich in einem Ozean und werden in irgendeiner Form berührt oder in Bewegung gesetzt von diesen Wellen, wie wir in der Welt sind. Und natürlich gibt es nicht immer jeden Tag, wo wir so die beste Version von uns sind und ne, freundlich zu der Bahnschaffnerin sind, wenn sie irgendwie sagt so, also ne, für mich jetzt zum Beispiel, warum sind sie denn nicht eingecheckt oder sie sitzen hier auf dem falschen Platz? Ne, dann sozusagen, ja, du bestimmt einen langen Tag, ne? Sorry, dass ich hier auf dem falschen Platz sitze oder was auch immer, aber sich darüber bewusst zu sein und eben diese Verbindung, ne, die wollen wir alle, Nina, die du angesprochen hast, das ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht und manchmal, wenn wir sie nicht haben, konsumieren wir, manchmal verlieren wir uns in der Arbeit, manchmal im Sex, aber es dient immer dazu, dieses Gefühl zu bekommen.
Darf ich da einmal ganz kurz reingrätschen, weil hier ist gerade ein mega Kommentar reingekommen. Entschuldigt bitte.
Nee, alles gut.
Und zwar Jike Jova schrieb, nicht jeder Mensch kann seine Gefühle erklären. Manchmal fühlt man etwas und kann damit gar nichts anfangen, ist regelrecht überfordert, ist unsicher. Und dazu kann ich dir eins sagen, die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft haben nicht gelernt, mit Gefühlen umzugehen, Emotionen erlernt. Die allermeisten Menschen können ihre Gefühle nicht zuordnen und einordnen. Und das ist eine riesige Herausforderung, die wir angehen dürfen in den nächsten Jahren und die wir auch unbedingt angehen sollten, meiner Meinung nach.
Ja, also Gefühle sind ja eigentlich wie eine Fremdsprache, ne? Die wir intuitiv können, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Ihr müsst mal Kinder beobachten oder ihr kennt das, wenn ihr mit Kindern abhängt. Ne? Irgendwie weinen die in einer Richtung auf einmal und dann siehst du zwei Sekunden später, dass sie irgendwie lachen und glucksen und du wunderst dich so, was geht ab? Auf welcher Substanz sind die? Und es geht den ganzen Tag so. Ne? Was Kinder noch nicht so gut können, ist die Emotion regulieren. Also zu gucken in der Situation jetzt, ne? Passt das gerade? Weil ich sage nicht, dass es immer passt in einem Meeting, wenn man traurig ist, sofort anfängt zu weinen. Ne? Aber die Emotion wahrzunehmen ist ganz, ganz wichtig, weil sonst lassen wir uns von der Emotion steuern. Meistens ist es so, wenn wir aufwachsen, dass wir diese Emotion verlernen durch den Umgang mit unseren Eltern, weil unsere Eltern das uns auch nicht beibringen oder unsere Eltern das deckeln bei uns, bestimmte Sachen. Ne? Und Männer kriegen häufiger den Spruch, ey, ein Ritter kennt keinen Schmerz, nur die Harten kommen in den Garten, die Weichen kommen in die Speichen etc.
Und dann, den kann ich noch nicht. Das ist die Erweiterung. Sorry, ich liebe Sprüche.
Weiter. Und dann kommt es dazu, dass wir diese Sprache verlernen und irgendwann denken so, was geht ab bei mir? Irgendwas ist da, aber ich kann es nicht zuordnen. Und dann ist es so, als ob wir in einem anderen Land sind, jemanden sehen, der sich aufregt. Das sind wir selber, aber wir wissen gar nicht, warum oder was da ist. Es ist eigentlich so, als ob wir blind durchs Leben laufen. Und deswegen finde ich es so wichtig, die Sprache der Gefühle wieder zu lernen. Ne? Mhm.
Da muss ich jetzt mal kurz einhaken, okay. Weil da hast du nämlich, da habe ich einen Satz nämlich rausgeschrieben, so der meine Sicht auf das Ganze nochmal richtig beeinflusst hat. Und zwar, wenn man die eigenen Gefühle nicht zulässt, hat man auch weniger Verständnis oder möchte man erst recht die Gefühle der anderen in dem Punkt nicht haben.
Krass, ne? Ja, Mann.
Und das fand ich so krass. Und da hat mich jetzt auch gerade wieder erinnert, als du gesagt hast, das mit der Fremdsprache. Natürlich, wenn ich diese Sprache nicht spreche, dann brauche ich das auch nicht, wenn jemand anders das hat. So. Und da muss ich mir in die eigene Nase fassen. Ich habe nämlich die Woche, wurde mir mal wieder gesagt, wenn es mir schlecht geht, Entschuldigung, muss ich in einem anderen Ton sogar sagen. Wenn es mir schlecht, ja, genau.
Sag's ruhig in dem Ton, sag's mal in dem Ton.
Das war der Ton, den ich höre, aber es ist eigentlich der Ton. Hey, wenn es mir schlecht geht, möchte ich dich gar nicht mehr anrufen. Weil du damit nicht umgehst. Gut, also so, du wirst mir nicht helfen, sondern geht's mir dann auch noch schlechter. Und es hat damit zu tun, dass ich das mir selber nicht erlaube. Also ich bin oft genug schlecht drauf und scheiße und patzig, aber ich versuche das dann wieder in Produktivität oder in irgendwas anderes umzumünzen. Ne? Also ich spreche diese Sprache nicht. Und dann mag ich es nicht, wenn jemand anders sie spricht. Und es ist aber schade. Erstens begrenze ich mich, zweitens bin ich dadurch ein uncoolerer Dude, den man weniger um sich rum haben will und es einfach nicht in Ordnung hat.
Ja, also wir können mit anderen nur so empathisch sein, wie wir mit uns selbst sind. Ne?
Da. Mhm. Und deswegen sollten wir da eigentlich so viele Sprachen wie möglich sprechen.
Weißt du, was mich interessieren würde? Wir haben ja alle drei schon irgendwie, alle vier, drei, schon so komische Situationen erlebt, ne? Wo man danach diese tiefe Dankbarkeit hat, dass man noch da sein darf. Und dann alle angefangen, mehr zu uns zu kommen. Es gibt so eine, ich weiß nicht mehr, wo das her ist, aber es gibt so eine These, wenn du ganz bei dir bist und wenn du zufrieden bist, so eine tiefe Zufriedenheit hast und deine To-Dos erledigt hast, den Sinn deiner Existenz erfüllt hast, dann wird man auch cooler damit zu gehen. Also seine Endlichkeit anzuerkennen.
Das ist so gut, denn in meiner Situation, das Letzte, was ich dachte, war, ich bin hier noch nicht fertig. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich will noch nicht gehen.
Ich bin jetzt, ich komme halt gerade jetzt natürlich nicht über meine Nahtoderfahrung so. Bei mir war es halt, also das, die, wo ich wirklich fast tot war, war halt das Auto so, ne? Puff, weg gewesen, nahtot, aufgewacht. Und ich kann euch sagen, ich war zu der Zeit an dem Punkt in meinem Leben, dass der erste Gedanke war, wieso bin ich noch hier?
Oh.
Also mein erster Gedanke war, was soll das, Mann? Das war die Chance. Den Arzt angeschrien, fick hier, da, du, ihr, alle. Was am Leben gelassen, was nicht hier sein sollte. So, ich war damals 18, 19 so und es war einfach, ich war so wütend, dass ich noch am Leben war. Ich hatte halt aber auch nicht diesen Moment, also bei mir war ja, war im künstlichen Koma zwischendrin so, ich bin aufgewacht, mein Körper war komplett zerstört so und ich habe einfach genau das Gegenteil gehabt, so von dem, was jetzt Nina gesagt hat. Ich war so, ich will hier nicht sein so. Mhm. Und da kann man vielleicht an der Stelle auch mal mit reingeben, dass ich falsch lag. Also selbst wenn ihr dieses Gefühl in dem Moment mal hättet, wenn ihr jetzt hier zuhört oder den Podcast hört oder wie auch immer und ihr denkt, nee, shit, ich habe das Gefühl gerade gar nicht. Ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht so denken, wenn mir sowas passiert. Ich lag falsch. Es wurde besser danach, weißt du so.
Aber wenn man dieses Gefühl hat, dass zum Beispiel das Aufwachen keinen Sinn mehr ergibt, weil man keinen Sinn hat oder für sich gefunden hat, Lukas, was würdest du mir raten, wenn ich mit diesem Gefühl aufgewacht wäre? Ich will hier gar nicht mehr sein, ich sehe keinen Sinn in diesem Tag.
Gibt es einen Menschen, der da ist, dem man sich da anvertrauen kann? Der in irgendeiner Weise zu mir eine Beziehung hat, in die ich vertraue, dem ich das erzählen kann, in aller Ehrlichkeit. Wenn es den nicht gibt, gibt es in Deutschland Nummern wie die Telefonseelsorge. Und in dem Moment, wo wir so ein kleines Fätzchen Beziehung erfahren, merken wir, oder es kann passieren, dass wir dann merken, okay, es ist doch gar nicht so sinnlos. Das heißt, da kann so ein ganz kleiner Funken Hoffnung kommen. Und an dem können wir uns festhalten und den ausbauen. Max, ich glaube, bei dir war es eine Situation vielleicht auch, die wiedergespiegelt hat, wie du dich in dem Moment selber gesehen hast. Das war so ein Riesenspiegel, der runterkam auf dich und dein Leben. Und wie war dein Selbstwert auch in der Zeit aufgebaut? Und du hast dich vielleicht für nicht lebenswert gehalten. Und das sage ich krass, ey. Mhm. Und ja, ey, von da zu starten und den Weg durchzugehen, das ist eine heftige Strecke. Und ich gucke mir bei Menschen immer nicht so an, so, oh wow, was haben die alles geschaffen, sondern wie viel Strecke sind die zurückgelegt in ihrem Leben. Ne?
Das ist ein super guter Punkt.
Sehr schön.
Ja. Dieses Zurückschauen, was hast du geschafft? Dieses, das sagst du ja in der persönlichen Reise, also als Coach oder als Therapeut, das ist ja einer der wichtigsten Tipps, die du geben kannst. Dieses, hey, schau mal nicht, wie hoch der Berg noch ist, sondern dreh dich mal um und guck mal, was du alles schon geschafft hast.
Ich finde, wir haben da auch was ganz Wundervolles wieder, also wovon ja auch das Buch zum Großteil handelt. Und etwas sehr Schwieriges, finde ich, das Auflösen oder das Angehen alter Glaubenssätze. Mhm. Weil Veränderung oder auch eine Entwicklung hin, zum Beispiel, wenn wir wieder dieses das was wir eigentlich als Oberthema so ein bisschen haben, so dieses Zulassen von neuen Gefühlen oder überhaupt sich erlauben, ganz zu fühlen, dazu gehört ja, wenn du so warst wie ich oder so bist wie ich war, ein Auflösen dieser Glaubenssätze. Mhm. Und vielleicht können wir da nochmal rein. So, vielleicht fangen wir mal an mit, was für Glaubenssätze sind es denn, die die Leute meistens haben, wenn sie nicht ganz fühlen?
Also, ne, ich kann mal bei mir persönlich anfangen und ich würde sagen, dass er noch nicht ganz draußen ist, ist auf jeden Fall, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden.
Ja, boah, ey, das boah,
der ist echt... Klar, der sitzt...
Das ist auf meine Stirn tätowiert, Mann, von innen.
Ich glaube, dass das einfach Dasein und nur durchs Dasein, dass wir atmen, in die Welt gucken, dass wir so liebenswert sind, wie wir sind, ohne etwas dafür tun zu müssen, ist für die meisten Leute ganz, ganz schwierig. Und wir können das deshalb, wenn das jemand macht mit uns, auch gar nicht glauben und tun auch viel, um das zu verhindern, dass das passiert.
Selbstsabotage.
Ja, weil das ist was für uns nicht real ist, ne?
Aber und es tut mir leid, dass ich jetzt eine Substanzerfahrung mit reinbringe, aber ich wollte dich das vorhin schon fragen. Kannst du mir ja gleich mal sagen, ob du da auch Erfahrungen gemacht hast. Gerade bei der Substanzgruppe der Psychedelika gibt es, nicht bei allen, aber bei vielen Menschen, so ein ganz krasses Verbindungsgefühl, dass man Teil von allem ist. Dieses Alles ist alles, das kommt ja genau von dort. Und genau das, was du gerade gesagt hast, das habe ich bei psychedelischen Erfahrungen immer gehabt, dieses tiefe Gefühl von, hey, es ist okay. Du musst nichts leisten. Du darfst sein.
Und schaut mal, da seht ihr, ich will das jetzt nicht, ne? Ich versuche wirklich, aber das ist eins meiner Dinge, wo ich echt zu kämpfen habe. Weil auch da, okay, du bist Teil des Großen und Ganzen, ja, dann leiste was. Weil sonst, also, weißt du, ich gehe jetzt extra aggressiv rein, weil ich weiß natürlich, dass ich da falsch liege, aber
ja,
das so ist, dieses, wieso habe
ich. Ich weiß, was du meinst. Max, also ich glaube, die Erfahrung, von der Roman spricht, das eine spielt sich auf der logischen Ebene ab und da spürst du auf der anderen Ebene die Verbindung oder es kann sein, dass du eine Verbindung spürst, die du die ganze Zeit gesucht hast, über dein Tun, über dein Handeln. Und manche Menschen realisieren darüber, dass sie eh schon die ganze Zeit da ist, du sie nie gesehen hast. So wie vielleicht dich Menschen lieben, die dich die ganze Zeit schon geliebt haben, du es aber nicht so richtig sehen kannst oder wahrnehmen kannst oder spüren kannst oder zulassen kannst. Und manche Substanzen aus Romans Erfahrung öffnen dieses Tor, Psychedelika. Ne? Das Suchtpotenzial von Psychedelika ist auch, by the way, nicht so da. Ne?
Nahezu nicht existent.
Ja, genau. Und also gerade Psilocybin und Ketamin werden ja auch bei therapieresistenten Menschen eingesetzt, die unter Depressionen leiden. Und da werden gerade ganz gute Forschungsansätze verfolgt und da wird viel gemacht. Ne? Also und trotzdem glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn man irgendwie das im sicheren Rahmen macht und vielleicht auch da, wo es legal ist. Ne?
Ich weiß Bescheid. Also genau, das ist kein Aufruf zum Konsum, ist ja logisch.
Und gleichzeitig, ich habe ja viel Erfahrungen mit bestimmten Substanzen gemacht im Podcast von mir, dem Jakobsweg, um zu gucken, welchen psychologischen Wert haben die. Kann ich das bestätigen, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verbunden fühlen kannst? Und das kann dann wieder in den Hintergrund geraten, aber das einmal so gesehen zu haben, ist so ein bisschen wie das Licht anmachen in dunklen Räumen, wo du merkst, ah, okay, krass, alter Schwede. Ja, und
vielleicht als hier, dann würde ich auf jeden Fall, wenn euch sowas interessiert, also mittlerweile wird ganz viel auch mit Microdosing, auch bei LSD wird gearbeitet und da reichen eben auch schon ganz, ganz geringe Mengen, um mal was aufzumachen, was ja vielleicht so vorher noch nicht empfunden wurde.
Aber natürlich im professionellen Setting, ne? Das ist immer wichtig.
Ja. Total. Und auch das begleiten zu lassen, ne, von jemandem, von einem Psychotherapeut oder einer Psychotherapeutin, das geht ja auch, ne? Das ist möglich. Ich glaube nicht, dass es nur über diesen Weg geht. Und das funktioniert auch nicht für jeden über den Weg. Mhm. Ich glaube, das Heilsamste, was du machen kannst, ist tatsächlich, wenn du merkst, du bist immer in Geschwindigkeit, anfangen, die Geschwindigkeit rauszunehmen und anfangen, mit diesem unangenehmen Scheißgefühl zu dealen, was dann aufkommt. Anfangen, mit deiner Unsicherheit umzugehen.
Hier haben wir aber jemanden zum Beispiel, weil die Frage gerade sehr gut passt. Was ist, wenn man psychotische Merkmale aufweist oder eine Familiengeschichte hat?
Finger weg von Psychedelikern.
Definitiv Finger weg. Dann ist das nicht für euch.
Ja. Aber also wir haben es ja gerade gesagt, wenn dann überhaupt im professionellen Setting und ein Profi wird dir genau diese Antwort geben. Bitte keine Selbstmedikation bei Psychedelikern. Ja. Das kann heftig nach hinten losgehen.
Ja, also ich glaube, du kannst mit manchen Erfahrungen bestimmte Türen aufmachen, aber damit die Tür aufbleibt, es gibt nicht so wirklich Shortcuts, ne? Es gibt nicht, ey, ich kapiere das jetzt einmal, jetzt habe ich es verstanden, sondern es ist so ein bisschen wie Sport, ne? Du kannst vorbeigehen, einmal ins Training gehen und merkst so, ah ja, okay, so fühlt sich das an. Mhm. Aber du wächst nur, du wirst nur besser in einer Sache, wenn du es verfolgst und machst. Und ich meine, ihr macht ja wahrscheinlich alle Sport, ne? Ihr merkt, es kann immer wieder unangenehm sein. Und man hat da manchmal keinen Bock drauf. Und trotzdem merkt man, ey, wie gut das am Ende ist.
Mhm. Und dass es auch Fortschritte bringt. Ja, dass es nicht umsonst ist. Ja.
Sag mal, Lukas, was machst denn du seit dieser Nahtoderfahrung, um dich besser zu spüren? Um nicht mehr in diese, ich brauche jetzt Adrenalin, um dieses Tempo zu kommen?
Mhm. Also auf jeden Fall immer wieder mich selbst reflektieren, ne? Weil ich bin jemand, der gerät da ganz schnell wieder rein, ne? Zu sagen, oh Gott, ey, ich bin ja schon wieder auf der Überholspur, was ist hier los? Ne? Ja klar, mache ich den Termin noch und das noch. Ne? Mich immer wieder besinnen, wirklich bewusst Zeit mir selber nehmen. Und für mich ist es tatsächlich Zeit in der Natur, besonders Zeit im Wasser. Wasser ist so ein krasses Ding für mich. Zeit mit meiner Familie, das sind manchmal so ganz einfache Sachen. Wir haben letztens am Lagerfeuer zusammengesessen und ich habe den Kids da was vorgelesen. Ich habe eine Riesenfamilie. Das wirkt wie so ein Clan, der über ganz Berlin gestreut ist. So Auszeiten sind für mich ultra wichtig. Und Sport, tatsächlich für mich ist Sport, das ist so ein Ding, wo ich zu mir komme. Und auch mit dem Gefühl umzugehen, wenn ich Geschwindigkeit rausnehme, dass was aufkommt in mir, was ich normalerweise nicht hören will, und damit zu sein, das ist so die Königsdisziplin für mich, was ich ganz schwer aushalten kann.
Mhm. Spannend. Danke dafür.
Ich glaube, das fühlen wir alle.
Ich liebe dieses Wort, dieses Gefühlsbereitschaft. Ich finde, es ist so ein cooles Wort, das du da so reingenommen hast irgendwie. Und also ich werde da auch in nächster Zeit nochmal genauer hinschauen. Und weil eigentlich will man ja, man möchte ja nicht irgendwie so eingeschränkt sein.
Und weißt du, was noch richtig, richtig hilft dabei? Das Prinzip der wohlwollenden Interpretation. Also gerade Leute wie wir, die viel Scheiße erfahren haben, die ja automatisch irgendwann so eine Mauer hochgebaut haben und immer schnell in diesem Fight-or-Flight-Ding sind. Wenn wir anfangen, wohlwollend zu interpretieren, so dieses, was du vorhin gesagt hast, Lukas, ey, vielleicht habt ihr einfach nur einen schlechten Tag. So, ne? Das wirkt Wunder.
Ja, ich glaube, es geht Hand in Hand, ne? Also das eine, Gefühlsbereitschaft, in dem Moment, wo wir da sind, auch für die unangenehmen Gefühle, welche Verbindung kann mit anderen Menschen stattfinden, wenn, Max, und jetzt kommen wir auf die Situation zurück, jemand zu dir kommt und sagt, ey, irgendwie geht's mir gerade dreckig, irgendwie hatte ich einen krassen Kacktag, ne? Können wir nicht in diesem Fixmodus sein, wo wir sagen, ey, du musst das und das und das machen, um da rauszukommen und du musst dich ein bisschen gerade machen oder was auch immer, sondern können einfach zuhören und sagen, was war es denn, was da gerade los ist bei dir? Und was für ein Gefühl hast du gerade?
Boah, es ist so schwer für mich. Ey, Lukas, das ist so schwer für mich.
Ja, weil du das Gefühl bei dir nicht zulassen kannst.
Weil ich es lösen will. Weil ich verstehe nicht, wie man verharren kann in dem Gefühl.
Du verharrst nicht. Genau, du verharrst nämlich. In dem Moment, wo du immer auf der Flucht bist, vor diesem Gefühl, hat es dich ja unter Kontrolle. Du bist dann auf der Flucht. Du musst etwas tun, um das nicht zu spüren. Aber wenn du es spüren kannst, kann es durch dich durchfließen. Weil das machen Gefühle. In dem Moment, wo du offen bist, fließen die durch dich durch. Die dominieren dich dann nicht. Dann bist du der wirkliche Jedi-Ritter.
Ja, voll. Ich meine, also gerade ich müsste es wissen, weil auf der Flucht, mein erster Impuls war jetzt zu sagen, ja, aber solange ich auf Flucht bin, kriegt es mich nicht. Aber das ist natürlich stressiger, als zu sagen, ich kann es halt auch nehmen und es kann hier sein und es kann dann auch, es wird eh weiterziehen so. Da ist Arbeit, da muss Arbeit sein.
Die große Frage, die man sich selber mal stellen darf, ist, will man sein ganzes Leben vor sich selber auf der Flucht sein, ne? Mhm. Weil das ist man dann am Ende. Und ich würde sagen, ich bin da noch nicht ganz weg, aber ich bin auf einer guten Reise. Ich habe viele krasse Sachen für mich verstehen dürfen. Und hey, die Arbeit bleibt, the work bleibt einfach.
Mhm. Also da sehe ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen ein Problem, das ich schon immer fühle, immer dieses, dass wir immer irgendwo hin. Also immer diesen Weg zum erfüllten Leben. Und es ist ja schon wieder, ne?
Ja, ja, 100%.
Kannst du das mal kurz auseinanderfieseln für uns? Weil sonst ist es ja für mich schon wieder. Ah ja, irgendwann habe ich das große Haus. Irgendwann habe ich den Rolls Royce. Irgendwann habe ich die, was auch immer, was man haben will. So.
Wenn dann, wenn dann.
Ja, genau. Ja. Und ich meine, wir alle hatten schon genug Wenn-Dann-Momente in unserem Leben, um zu überprüfen, dass dieses Prinzip nicht wahr sein kann. Geh von hier 20 Jahre zurück und erzähl jemandem, dass ihr das Leben führt, was ihr gerade führt. Dass irgendjemand euch bezahlt dafür, dass ihr Quatsch euer Gesicht in eine Kamera haltet. Wenn ihr dieses Wenn-Dann vor 20 Jahren gehört habt, dann müsstet ihr da gedacht haben, es ist alles perfekt.
Es wäre alles perfekt. Ja, genau. Es wäre alles perfekt. Ja.
Und die Frage ist, ist jetzt gerade alles perfekt?
Also die Jagd nach diesem, dann ist es gut, definitiv führt sie nirgendwo hin. Aber wir haben ja doch gerade gesagt, es ist immer Arbeit. Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie macht mir das Angst, weil auf der einen Seite so, ja, okay, ich muss also aufhören, auf ein Wenn-Dann zu arbeiten und gleichzeitig aber du musst immer arbeiten. Weißt du, was ich meine? Ich
find's so, genau. Kannst du dich mit dem Prinzip anfreunden, dass im Leben es mehr darum geht, Erfahrung zu machen in verschiedensten Bereichen und dass irgendwann ein wichtiger Mensch in deinem Leben gehen wird und du traurig sein wirst. Irgendwann wird vielleicht dein Hund Welpen werfen und du wirst unglaublich glücklich sein. Irgendwann wirst du dich auf Tour wahnsinnig einsam fühlen. Irgendwann merkst du, dass dir was gelungen ist und du bist freudig. Kannst du dich mit dem Prinzip anfreunden, dass es all diese Momente wie eine Perlenkette in deinem Leben gibt?
Das wär's. Die Perlenkette akzeptieren, ja.
Ich hab das manchmal, wenn ich so einen richtigen Scheißtag habe, dann denke ich mir, das musst du fühlen, denn das wird nicht der letzte Scheißtag in deinem Leben gewesen sein. Lass ihn einfach zu. Spür diesen Scheißtag, wie er ist, denn es kommen wieder viele gute, aber das war nicht der letzte. Der nächste Scheißtag wird kommen. Diesen Scheißtag kannst du so scheiße genießen, wie der ist. Es darf auch mal richtig scheiße sein.
Ja.
Und dann geht es mir automatisch schon etwas besser.
Das ist das, was ich vorhin meinte mit, ey, wie cool ist man, wenn man sich seiner Endlichkeit bewusst ist, dieses, was wäre, wenn ich morgen nicht mehr aufwachen würde? So, wäre ich dann fein damit? So, und den Gedanken kann sich ja jeder mal selber stellen, so. Und die allermeisten werden sagen, Moment mal, nee, ich muss noch das, oder ich will noch das und das. Und ich glaube, es gibt einen Moment, an dem du so bei dir bist, und das reicht ja auch eigentlich, du musst gar nicht die ganze Welt gesehen haben, aber wo du so bei dir bist und angekommen bist und quasi das Leben verstanden hast, dass du sagst, ja okay, also wenn es so ist, dann ist es so. Und das akzeptierst.
Ich glaube, die spannendste Reise ist nicht im Außen in irgendwelche Länder, sondern in dir drin. Und die machen wir jeden Tag. Und die Frage, Max, zum Thema Emotionen, ne? Wenn du ab jetzt alle Emotionen aus deinem Leben rausstreichen könntest, Traurigkeit, Einsamkeit, Scham, und nur noch glücklich sein könntest, würdest du den Tausch eingehen? Würdest du es machen? Nur noch Glück.
Es ist natürlich, also ich bin ja, nein, mein Kernwert ist ja gar nicht Glück.
Also ich habe ja einen ganz anderen. Ich würde ja einen
Sie
ganz
sollen
anderen.
Auf die Frage antworten, Herr Pollux.
Warum? Nein, ich will nicht glücklich sein. Auf gar keinen Fall. Nein, ich will auf gar keinen Fall glücklich sein. Nein, das also nicht immer glücklich sein. Aber den Kernwert, den ich fühlen würde gerne, den würde ich gerne immer fühlen, ja.
Was wäre es? Zufriedenheit?
Das kann ich euch nicht sagen.
Das muss ich euch umbringen.
Also nein, aber es ist natürlich schmarrn. Nein, eigentlich, weißt du, mein Problem ist ja, gleichzeitig habe ich noch Angst vor Überraschungen. Ich habe Angst vor Veränderungen. All diese Dinge machen mich so fertig. Deswegen würde ich natürlich einen Status quo, der erträglich ist.
Sicherheit.
Sicherheit würde ich sehr gerne haben, weißt du? So, und das dann zum Beispiel immer haben und das fühlt sich schon, aber, das hört sich verlockend an, also, so, aber wäre wahrscheinlich langweilig.
Und gleichzeitig gibt es keine Sicherheit.
Ja, gibt es ja eben.
Du wirst irgendwann krank werden.
Ah!
Du wirst irgendwann sterben.
Ah!
Es kann sein, dass du irgendwann Cash verlieren wirst und gleichzeitig die Fähigkeit hast, weil du es in der Vergangenheit so oft schon bewiesen hast, wieder auf ein gutes Level zu kommen, weil... Wie oft willst du es dir noch beweisen? In den verschiedensten Lebenssituationen. Wie oft noch? Also wie oft braucht dein System das noch, bis du es dir glaubst? Weißt aber du, ich glaube nicht, dass krass. Es um die Sicherheit geht. Ich mache euch mal ein Beispiel auf, ne? Wenn ich auf Tour bin. Ne? Früher waren wir mal in richtig räudigen Hotels, ne? So, wo wir zusammen... In so
damit kennen wir uns aus.
Wo man einfach nur gehofft hat, dass sie die Toilette sauber gemacht haben. Ich habe auch
danke,
immer so... Mehr.
Oh, ey, nein, es ist gut. Es ist gut.
Roman und ich sind meistens im gleichen Hotel.
Ich erstmal Klobrille sauber gemacht, wenn man reingekommen ist, so, weil man wusste schon irgendwie, das wurde nicht übernommen. Und ich habe mir auch häufig dann so ein Kissen über den Bettbezug gelegt, also über mein Kopfkissen, weil ich hasse es, wenn meine Haare
ich
oder mein Kopf...
Ich nehme mein eigenes Kissen mit überall.
Ah, ist auch eine gute Aktion. Oder Hoodie geht natürlich auch, wenn man in der Bahn sitzt, ist auch nicht so mein Ding. Auf jeden Fall richtig räudige Hotels. Heute würde ich sagen, bin ich in ziemlich guten Hotels unterwegs und die ersten Male in krassen Hotels unterwegs zu sein, ist so ein Gefühl von alter Schwede, was ist hier los?
Darf krass. Ich das?
Ja, darf ich das? Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, als ob man nicht so richtig dazugehört. Die anderen sehen einen und wissen, ey, ein Scharlatan
make
ist hier.
Till you make it. Nein, genau. Nein, du musst so tun, als gehört der Laden dir, Lukas.
Ja, ist aber dumm, wenn du auf Leute triffst, die das sofort checken. So, ach, guck mal hier.
Aber dieses Gefühl, was man hat, so von besonders und krass und schön und ja. Das irgendwie zelebrieren. Und ich würde sagen, ich war jetzt in relativ vielen guten Hotels. Das stumpft ab, das nutzt sich ab. Weil unser Gehirn funktioniert leider so, dass wir uns irgendwann immer wieder an Standard gewöhnen und es ist das neue Null. Und das funktioniert auch beim Kanye West, beim Jay-Z, bei allen Leuten, die so ein Private fliegen. Das heißt,
Maximilian Pollux,
Bahn erste Klasse, pumpen durch Deutschland. genau. Das nutzt sich ab. Das nutzt sich leider ab, wenn wir nicht bewusst sind und uns auch immer wieder bewusst zurückholen.
Ey, und genau aus dem Grund mache ich regelmäßig so Verzichtssachen. So mal fasten, mal aus der Komfortzone raus, um sich wieder, wie du es gerade gesagt hast, zurückholen, was man eigentlich alles hat.
Woher kommt es denn? Wieso sind wir so? Weil die Frage war ja sehr gut mit dem immer mehr, mehr, mehr. Ich meine, es muss ja dadurch, dass es eigentlich uns allen so geht, auf irgendeine Art, in den verschiedenen Maßstäben, muss es ja irgendeinen evolutionären Sinn haben. Weißt du, was ich meine? Also es muss ja einen Grund haben.
Wir sind evolutionär nicht so schnell, wie wir kulturell sind. Und evolutionär sind wir in einer Welt des Mangels aufgewachsen, wo es nicht so viel gab. Das heißt, dieses Prinzip war wahnsinnig gut. Ey, ich finde irgendeinen Baum und da sind süße Früchte dran. Ich futter mich voll, bis ich fast kotzen muss. Ich jage, ich will immer das Beste, weil es so wenig vom Guten gab. Aber jetzt haben wir eine Welt um uns herum kreiert, wo es kein Maß mehr gibt. Und dann gibt es Multimilliardäre, die merken, irgendjemand anders baut sich eine 156 Meter Yacht. Ich muss mir eine 157 Meter Yacht bauen. Und unser evolutionäres Gehirn kommt mit diesem Überfluss nicht zurecht. Und das ist das Problem. Das ist die Welt, in der wir leben.
Also es ist tatsächlich das, ne? Es ist dann ein Vorgang bzw. ein Programm, das uns eigentlich mal nützlich war. Und jetzt auch in einer anderen Situation wieder nützlich werden würde. Aber dadurch, dass wir gerade diese Möglichkeit haben, so viele anzuhäufen, uns eigentlich gar nicht mehr hilft.
Und das Problem fängt dann an und dann wird es besonders groß. Dann ist das Programm auf Steroiden, wenn du eigentlich einen inneren emotionalen Mangel hast. Dann fängt dieses Programm Feuer und dann dreht es frei. Und dann entstehen Kriege auf der Welt, dann entstehen Diktatoren, dann entstehen Schlachten und dann entsteht Sodom und Gomorra. Und das könnte zum Ende der Menschheit führen.
Boah, ein letztes Mal. Lukas Kleschinskis Buch fühle ich ganz. Holt euch das Buch wirklich. Und du hast da drin einen Satz gesagt, der mir auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Wenn wir alle ganz fühlen würden, wenn wir uns erlauben würden, unser ganzes Spektrum zu fühlen, würde es weniger Streit geben, würde es weniger Konflikt geben und würde es weniger Unverständnis für andere Menschen einfach geben und dadurch auch weniger Krieg, weniger Probleme.
Das ist so wahr. Ich muss unbedingt direkt da reingrätschen, denn ich habe das Gefühl, dass besonders als Frau, wenn man so auch so in die Richtung ich krieg meine Tage ist, hat man viel mehr Zugang zu seinen Gefühlen und kriegt aber von der Außenwelt rückgemeldet, du bist hysterisch, du bist so. Aber nur, weil wir kein normales Verständnis dafür haben, über Gefühle zu sprechen. Das ist dann was Besonderes, wenn eine Frau emotional ist. Bei Frauen wird das ja schon eher geduldet. Ich freue mich so sehr, dass ich heute hier mit drei Männern an diesem Vierertisch sitze und mit diesen Männern über Gefühle sprechen darf. Denn es sollte mal langsam zur Normalität werden, dass wir uns über unsere Gefühle unterhalten. Zumindest mit den Leuten, wo wir das Gefühl haben, dass wir uns da auch sicher öffnen können.
Voll. Wow. Amen. Amen. Jo, Lukas, was ist denn jetzt? Also, wir haben ein paar gute Ideen gehört. Eine nicht ganz so gute, die zu einer Nahtoderfahrung gehört hat. Im Nachhinein, so, wenn du das Ganze jetzt reflektierst, heute hier, war das eine gute Idee, den Kite steigen zu lassen?
Also ja, weil es hat mich zu einem Punkt in meinem Leben gebracht, wo ich nochmal von oben tatsächlich drauf gucken konnte. Also auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich die Sache verhindern hätte können. Ne? Konnte ich nicht, weil sie ist passiert. Darum weiß ich auch gar nicht, ob ich das so einordnen kann. Ne? Und ob es auch einen Sinn hat, das einzuordnen. Aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, an die ich mich immer wieder zurückerinnern darf.
Anschlussfrage musst du nicht, wenn es dir zu persönlich ist. Aber wie, das ist jetzt das, was du sagst, hast du Feedback? Nehmen wir deinen besten Freund Max, nehmen wir Family, nehmen wir Kids. Gibt es Leute, die sagen, ey, wow, neu Lukas cool? Oder du machst, was ist mit dir los? Also, weißt
ja, ich glaube, und das kriege ich auch gespiegelt von mehreren Menschen in meinem näheren Umfeld, dass sich was verändert hat. Ne? Und das ist nicht so, dass ich ein komplett anderer Mensch bin. Ne? Also wir blödeln immer noch rum, wir machen immer noch das. Aber die Momente, die mir früher unangenehm waren, die kann ich besser halten. Und dadurch ist eine andere Qualität in mein Leben gezogen. Ne? Veränderung findet nicht statt mit einem großen Klickmoment, sondern mit ganz, ganz vielen kleinen Momenten, die sich ereignen. Und du merkst gar nicht, wie so eine Farbe, die sich langsam so mergt in, von grün in rot, dass sie das tut, bis du auf einmal merkst, okay, ich bin rot. Das passiert so ganz langsam mit diesen ganz vielen kleinen Schritten, die du gehst. Und ich würde sagen, dass ich davon schon einige gegangen bin und das macht sich auch in meinem Umfeld bemerkbar. Ich mache dir ein Beispiel, ne, ein hässliches Beispiel. Ich dachte immer, früher, ne, wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest und jemand irgendwie meine Arbeit abgefuckt hat durch die Art und Weise, wie er zum Beispiel irgendwie was dazu beigetragen hat, war ich unerträglich, wirklich. Dann denke ich mir so, Alter, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, musst du professionell arbeiten. Das fuckt mich ab. Siehst du das nicht? Ne? In diesem Mindset war ich. Und heute bin ich so viel gelassener. Und dadurch kann ich den Leuten viel mehr vertrauen, die mit mir zusammenarbeiten. Und wir sind ein viel, viel besseres Team. Und das ist krass, ne? Dann gehörst du auf einmal dazu. Dann bist du nicht mehr irgendwie der Abgefuckte.
Das hat auch viel mit Erwartungshaltung oder Erwartungen in sich aufbauen zu tun und so. Das ist aber nochmal ein riesen anderes Thema, wo wir gerne auch auf jeden Fall
das hat noch 6 Stunden machen.
Warst du nochmal kiten seitdem? Fragt Honignasenbärling.
Tatsächlich, die Leute, die gerade hier warten, dass sie unten ins Gästezimmer kommen, wo die beste Internetverbindung der Wohnung ist, zu denen fahre ich jetzt wieder im Winter und da werde ich wieder kiten. Seitdem war ich es noch nicht, war sehr viel surfen, kiten noch nicht. Man kann sich fragen, ist das eine gute Idee als Familienvater, der so ein Erlebnis hatte? Es ist auch für mich mein Gefühl von Freiheit und werde ich vorsichtiger sein? 100%.
Also ehrlich, ich finde es gut, beim Bouldern, wenn da einer abstürzt, sagst du auch, ja, so musst du wieder ran an die Wand. Bei jedem Sport, du hast ja früher viel Sport gemacht, deswegen wird das wahrscheinlich auch deswegen so ein bisschen die Attitüde sein. Wenn du nicht da in die Situation wieder reingehst, wirst du für immer so ein Stück Angst mit dir tragen. Und das kannst du nur überwinden, indem du wieder in die Situation gehst.
Ich glaube, also ne, und da sind wir wieder bei Gefühlen, hoffe ich, dass nie die Angst in mir verloren geht und damit die Wachsamkeit und der Respekt vor dem, was ich da tue, dass das immer ein stetiger Begleiter wird und bleibt. Ja, also so sieht's bei mir aus.
Danke, dass du hier warst, mein Lieber.
Oh, ja,
Mann, Lukas Kleschinski, wir haben es gar nicht gehört, Psychologe tatsächlich seines Zeichens, Buchautor, Podcaster, Medienschaffer.
Kitesurfer.
Ein Freund, der mir wirklich zu einer Zeit ein Zeichen gegeben hat, das ich damals gut gebraucht habe. Und ja, wir sehen uns bald, hey.
Ja, ich fand's voll geil. Danke für die Einladung.
Ich fand's auch super, super geil. Schön, dass du da warst. Abgeholt hier.
Okay, dann, danke für eure Offenheit auch. Ne? Von meiner Seite kann ich das nur sagen, ist nicht selbstverständlich, sich so zu begegnen und dass ihr sagt, ey, ihr macht sowas und bringt so ein Thema voran. Mega.
Für mich, was ich jetzt heute nochmal mitnehme, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber dieser Gedanke, dass ich andere Menschen gegenüber unfair bin, weil ich mir selber nicht erlaube, manche Gefühle zuzulassen und dadurch halt natürlich anderen gegenüber nicht gerecht werde, der lässt mich nicht los und der heißt einfach, Arbeit steht an.
Der ist super, der Gedanke, und den möchte ich gerne noch weiter ausführen, habe ich durch meinen Bruder gelernt, der ja auch schon sehr lange unter Depression und auch so Social Anxiety leidet. Wenn du denkst, dein Gegenüber verurteilt dich oder denkt schlecht über dich, dann lass das. Das ist eigentlich sehr anmaßend von dir, überhaupt zu glauben, zu wissen, was der andere denkt. Also ja, lass das. Hör auf zu denken, der denkt negativ über dich, wenn man Angst vor dieser Verurteilung hat oder vor was auch immer im sozialen Kontext. Es geht dich doch gar nichts an, was der andere denkt. Vielleicht denkt die andere Person auch einfach nur was ganz Nettes über dich. Und da sind wir auch wieder bei diesem es ins Positive drehen. Du weißt nicht, ob die Person gerade denkt, boah, was ein Arschloch, was ein Scheiß. Nein, vielleicht denkt die Person, interessanter Typ.
Und Übergriffigkeit, ne?
Genau.
Ey, der heutige Stream GJH neigt sich dem Ende.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss!
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Danke für eure Mails. Jetzt gehen wir kurz Grüße raus an Markus in Spanien. Offensichtlich ist er Derek-Fan, denn er hat für uns noch einen Hinweis zur Folge Knarre unterm Kopfkissen hinterlassen. Er schreibt, der Satz, Harry, hol schon mal den Wagen, beziehungsweise auch alle anderen im Umlauf befindlichen Abwandlungen, sind in den 24 Jahren, also immerhin 281 Folgen Derek, nicht ein einziges Mal gefallen. In Folge 73 sagt Derek auf einem Gutshof gegen Ende zu Harry, Harry, ich brauch den Wagen. Mehr gab's da aber nicht. Markus, danke dafür, wieder was dazugelernt. Grüße gehen raus nach Spanien und überall, wo ihr uns hört und wohin auch immer ihr uns weiterempfohlen habt. Und falls ihr GJH schon durchgesuchtet habt, hier noch ein Podcast, der euch gefallen könnte, wenn ihr ihn nicht eh schon im Abo habt. Es geht weiter mit Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In Staffel 1 hat sich ja alles um die deutschen Geheimdienste gedreht. In Staffel 2 ging es dann um die internationalen. Jetzt schaut Dark Matters auf Agenten und ihre Arbeit. Es geht um Tarnung, Verrat und sogar um Mord. Jede Woche gibt es einen neuen echten Fall, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet. Dark Matters findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört.